Also wir haben ja angefangen, sich mit experimenteller Kunst, mit experimenteller Theorie, mit experimenteller Politik, sozusagen ist unser Ziel, sich zu beschäftigen, weil das eine ohne das andere nicht geht. Ja? Das heißt, man kann ohne bestimmte Theorie als Referenzrahmen nicht die adäquate Kunst machen wie der Zeit. Man kann ohne Theorie nicht sozusagen die politischen Vorgänge der Zeit verstehen, was wiederum in die Kunst einfließt und so weiter. Heute werden wir ein bisschen direkt sprechen über Politik und bestimmte Zusammenhänge. Ich lese am Anfang was vor von einer Zeitschrift, damit Sie nicht, wenn ich Ihnen was erzähle, damit Sie nicht glauben, das kommt von mir und ich sei gewissermaßen ein linksradikaler Außenseiter, sondern ich möchte Ihnen etwas vorlesen von der Zeitschrift Die Welt. Das ist ein sehr konservatives Blatt, das ist die Springerpresse. Also damit Sie dann hier schon sehen, also es gibt einfach gewisse objektive Daten, die man sich nicht verschließen kann, wenn man sich mit Wirtschaft beschäftigt. Es gibt natürlich immer, gerade die Wirtschaft, darum ist es für uns Künstler so interessant, ist ein Feld, wo die Ideologien stärker herrschen als wie in der Kunst selber. In der Kunst sagt man immer, ich verstehe das nicht, sozusagen, und wenn man mir das immer erklärt, dann ist es wieder schlecht, weil dann ist die Kunst theorieabhängig. Die Wirtschaft ist in Wirklichkeit genauso, wie die Wissenschaft selber. Die meisten wirtschaftlichen Zusammenhänge versteht niemand. Und auch diejenigen, die sie behaupten, dass sie verstünden, die verstehen es wieder am allerwenigsten, weil nur so kann man sich erklären, dass immer wieder aufs Neue Manager sozusagen Milliarden Verluste machen, oder dass es nämlich jetzt gewesen ist, die ganzen Banken Milliarden Verluste machen. Also wenn die Herrschaften, die an der Stelle der Wirtschaft stehen, behaupten, sie hätten eine Ahnung von Wirtschaft, dann kann man schlichtweg sagen, sie haben es aber nie beweisen können, ganz einfach, weil sie haben ja immer nur missgebaut, sozusagen. Also darum sage ich immer, wenn die Leute mich fragen, was halten Sie von der Wirtschaft, dann sage ich, wissen Sie, ich bin Agnostiker. Das heißt faktisch, die Wirtschaft ist im Wesentlichen eine Religion. Und insofern, wenn man über Wirtschaft spricht, ist es auch so, dass Sie werden zu merken, unheimliche, weil es so ideologiebeladen ist, der ja unheimlich Widerstände gibt. Sie wissen, dass wenn es im Wirtshaus diskutiert wird, wieder gleich die Fäuste zu sprechen beginnen, wie auch in der hohen Politik sofort die Aggression eintritt. Das hat damit zu tun, weil eben gerade die Wirtschaft und auch die Politik, der Bereich ist viel mehr noch wie die Kunst, die Ideologie herrscht. Und Ideologie heißt immer, man weiß nicht, was man tut und tut es trotzdem sozusagen. Und jetzt gebe ich Ihnen halt einen Einblick in die gegenwärtige Diskussion, gerade eben von einer rechten Zeitschrift, damit es nicht heißt, Sie lernen hier einen linksradikalen Position kennen. Also, Sie wissen, es gibt eine Hungersnot in der Welt, ist glaube ich sogar im österreichischen Fernsehen berichtet worden. Und man macht sich jetzt Sorgen, woher kommt dieser Hunger? Allein in den vergangenen zwei Monaten explodierten die Preise. Der Reis stieg um 50%, der von Weizen um 120%. Und auch der Mais, also die drei Grundnahrungsmittel, Reis, Weizen und Mais, verzeichnen den heftigsten Anstieg seit Jahrzehnten. Die Ausgaben für Essen haben sich laut UN-Welternährungsprogramm, also auch eine brave Institution, haben sich in den letzten 8 Monaten verdoppelt. Das heißt, im Grunde ist das Essen für die meisten Menschen in einem Jahr doppelt so teuer geworden wie vorher. Jetzt kann man sagen, das Wetter war schuld und so weiter. Aber es geht um die Sache tiefer. Der Generalsekretär Hans-Joachim Preuß von Welthungerhilfe, der sagt, die Ärmsten zahlen die Zeche für eine falsche Politik der letzten Jahre. Einer der Hauptverursacher der Misere ist, und Sie erinnern sich, dass ich am Anfang erzählt habe, von diesem Gleichnis von den Schiffen, dass diese Halteschiffe, die vor Nordafrika herumfahren und die kleinen Boote der Eingeborenen, die gar nicht konkurrenzfähig sind. Das ist eine Geschichte, die einfach niemand zur Kenntnis nimmt, dass wir eine Subventionspolitik betreiben in Milliardenhöhe, für eine protektionistische, wo wir unsere eigenen Länder schützen, was sonst auch durchaus zugeben, und damit aber andere Länder in den Hunger zwingen. Ich habe es dann auch beschrieben, die verlieren dann ihren Job, und dann müssen sie fliehen nach Europa und dann werden sie nochmal umgebracht. Zuerst bringen wir den Job um und dann bringen wir sie selber um. Und das ist nicht Zufall, sondern ist subventioniert. Und hier steht so, dass in der Welt, sozusagen, ich lese vor, eine der Hauptverursacher der Misere ist die Subventionspolitik der Europäischen Union. Schreibt die Welt selber. Also wenn Sie das sagen würden, unser sozialistischer Bundeskanzler, der an sich das sagen müsste, dann würde er sofort, nein, Sie haben ein falsches Bild von der EU, die EU ist wunderbar, wir machen alles besser. Also, größter Sündenfall ist dabei die Milchquote.
Nachdem die Chinesen in der Vergangenheit beschlossen haben, dass jeder der 1,3 Milliarden Chinesen täglich Milch trinken sollte, schießen die Preise weltweit in die Höhe. Trotzdem verknappt die EU die Milchproduktion künstlicher, statt auf die steigende Nachfrage zu reagieren. Jetzt muss man sich fragen, wieso tut die Milchproduktion künstlich verknappen? Das hat damit zu tun, ja, dass wir in der Illusion leben, wir leben in einer freien Wirtschaft, einem freien Handel. Das wird uns ja jeden Tag erzählt. Ja. Und leider ist es auch so, dass die Globalisierungskritiker, der es ja viele gibt, von Toni Negri ja, bis zur Kunstszene, das auch tatsächlich glauben. Ja. Sie kämpfen faktisch jetzt immer ja, gegen den freien Handel ja, als Signal der freien Welt. Ja. In Wirklichkeit ist es so, dass wir gar keinen freien Handel haben, ja, sondern ich habe gerade ein Beispiel gegeben vorhin. Das ist freien Handel, also das heißt so viel, als würde der Staat ja, selbst, also der, pardon, als würde die Wirtschaft sich selbst lenken, ohne Eingriff des Staates. Ne. Der berühmte Adam Smith, ja, das ist der Begründer dieser Theorie, der das Buch gemacht hat, Der Reichtum der Nationen, also Wealth of Nations. Ja. Und der hat das genannt, das Modell, was für heute halt die Hauptreligion ist, die unsichtbare Hand des Marktes. Ja. Wer lenkt den Markt? Ja. Der Markt lenkt sich selber ja, durch Angebot und Nachfrage, bla bla bla. Ja. Und dieses Selbstdenken, das ist eine Steuerung wie von einer unsichtbaren Hand. Ja. Der Markt lenkt sich selber. Das ist dann die freie Wirtschaft. Ja. Aber wie Sie gesehen haben, wir subventionieren ja, ja mit unglaublichen Mengen die, unsere europäische Fischereiflotte. Also da ist nichts zu sehen von einer unsichtbaren Hand, sondern gehen da das sehr kräftig, die Hand des Staates zu sehen. Ja, und hat gesagt, wir müssen die fördern. Oder wie die Deutsche Bank vor einigen Jahren große Gewinne gemacht hat ja, und dann gesagt hat, so, damit wir noch mehr Gewinne machen, ne, haben sie, entlassen wir noch über 15.000 Arbeiter. Da hat dann der Staat gesagt, das geht nicht. Ja, ihr müsst ja, wenn ihr Gewinne macht, die Arbeitsplätze sichern. Deswegen haben wir Sozialdemokraten ja, euch diese ganzen Steuermöglichkeiten gegeben, damit ihr gut verdienen könnt. Ja, und wir erwarten jetzt von euch das Gegengeschenk, diese Steuererleichterungen, dass ihr die Arbeiter weiter beschäftigt. Haben die gesagt, Nein, wir sind ja freie Wirtschaft sozusagen, die Hand des Staates soll nicht einmischen ja, und haben das abgelehnt. Jetzt, wo sie plötzlich diese viele Milliarden Schulden machen, schreit die gesamte Bankwelt, der Staat soll sie retten. Ja, der Staat, und das ist auch geschehen, der Staat hat Milliarden, und zwar von unseren Steuern, die sie erspart haben, von den Kosten, genommen und hat eben die Banken wieder saniert mit Staatsgeld. Ja. Also sehen Sie, es ist eine richtig ideologische Glaube, immer wieder zu sagen, der Markt lehnt sich selber, und sie weiß im Gegenteil, die Staatshand ja, muss immer wieder eingreifen. Ja. Und diese Art Eingreifen des Staates nennt man Chinesialismus, dass wir das erkennen. Chi. Den werden wir noch mal später sehen. Chinesialismus. Chi-Zeit. Der hat nach der Weltwirtschaftskrise, wo gewissermaßen schon eigentlich einmal endgültig bewiesen worden ist, dass es eben keinen freien Markt gibt, sondern der hat gesagt, nach der Weltwirtschaftskrise, es geht nicht anders, der Staat muss das Geld in die Hand nehmen, buchstäblich, und muss die Wirtschaft sozusagen mit Zuschüssen spritzen. Das heißt, wir müssen Straßen bauen, wir müssen Dämme bauen, wir müssen Krankenhäuser bauen. Das muss alles der Staat funktionieren, als Staat bezahlen und subventionieren. Weil durch die Krankenhäuser entsteht nicht nur gewissermaßen ein besseres Gesundheitssystem, aber dann sind die Leute beschäftigt, das sind die Firmen. Also Keynes hat die These vertreten, ja, der Staat sozusagen muss in erheblichem Maße Wirtschaftlinger, ein Engländer, kein Kommunist. Wir genau, auf das sind noch Details, die kommen dann noch im Laufe der Zeit. Genau, ja, ist schon möglich, aber schon. Ja. Also die Antizyklisch hieße ja, in guten Zeiten soll sich der Staat zurückziehen und sparen, ja, und in schlechten Zeiten ja, soll er sozusagen dann eingreifen. Ja. Aber auf die Details kommen noch, dieses antizyklische Modell ist meiner Meinung nach gerade im Gegenteil nicht das Gute an Keynes, sondern das Schlechte sozusagen. Ne, ja. Weil dadurch immer wieder sozusagen, das ist dieses Spiel, Gewinne werden privatisiert, ja, Verluste werden vergesellschaftet. Ne? Wenn ich einen Verlust mache, dann soll die Gesellschaft wieder aufkommen. Ja? Wenn ich einen Gewinn mache, ja, dann gehört es mir. Ja? Und das ist ein bisschen sozusagen der Krux, wenn man sagt, antizyklisch, wenn es gut geht. Ja. Das ist gewiss, was auch der Herr Schröder, der deutsche Bundeskanzler, gesagt hat. Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es uns allen gut. Ja? Ja? Und da kann man nur sagen, ganz einfach, wenn es der Wirtschaft geht, ist der Wirtschaft gut, aber sonst niemand. Ja? Sagt das Sachs schon selber. Aber nur, dass wir gehen aber noch das auf solche später auf solche monetäre Theorien ein. Also hier sehen Sie die Frage eben, wieso wird die EU die Milchproduktion künstlich verknappen? Weil nämlich, ja, im Gegensatz zu dem, was erzählt wird, dass wir eine freie Wirtschaft hätten, In Wirklichkeit die Preise durch die EU, ja, man nennt das Buchpreisbindung oder Milchpreisbindung, ja, oder Weizenbindung sozusagen, die Preise sind festgelegt. Ja, ja, ja. Und die Preise sind festgelegt, nicht für 2, 3 Jahre, die Preise sind festgelegt, was die Milch betrifft, bis zum Jahr 2015. Also, wenn ich einen Milchpreis plane, was ein Liter Milch der Bauer mir bekommt, oder das festlege bis 2015, und das heißt sogar Milchplan, ja, da kann ich nicht von einer freien Wirtschaft sprechen, ne? Sondern es ist ganz klar, es ist eine Planwirtschaft. Also das, was wir in der Ostblock vorgeworfen haben, DDR, ja, bis hin Russland, ja, das machen wir in Wirklichkeit viel mehr. Ja, ja, ja. Nur ist das Tolle das, dass es einen anderen Namen hat. Also das ist ja die Technik heute, wie löst man das politische Problem? Man gibt dem Problem einen anderen Namen. Ne? Man sagt nicht mehr Atomenergie, das klingt unangenehm, man sagt Kernenergie. Ja, ja, ja. Man sagt das nicht Ausländer, klingt unangenehm, man sagt eben Bürger mit Migrationshintergrund. Ja. Und so wird immer ein neuer Name gefunden für ein Problem, was man dann nicht aufgelöst wird. Also, die Milchquote legt nämlich für jedes Land und jeden Bauern Höchstmengen fest. Wer im Limit bleibt, ja, bekommt Garantiepreise. Wer mehr produziert, was glauben Sie, was mit dem passiert in der Planwirtschaft? Der wird, wie?
Strafzahlen.
Der muss Strafe bezahlen. Ne? So weit sind wir. Ne? Das müssen wir vorher, und das nennen wir dann Freiwirtschaft. Sie sehen ja, das ist wie in der Region. Ja? Ich weiß, wenn man das jetzt, also ich sage nochmal, viele werden sagen, das glaube ich nicht, das ist ja das Gegenteil, was ich höre. Es kommt aus der Welt, das ist nicht das Meer, es ist eine konservative Zeitung. Bitte?
Ich weiß nicht, das haben wir schon in der Schule gelernt, ehrlich gesagt. Also mich würde es überraschen, wenn das vielen Leuten neu ist, dass es Milchplan gibt und es ja deswegen eine jahrelang eine totale Überproduktion in Europa gibt.
Richtig, ja. Aber es ist leider.
Und genauso wie das Fleisch vergammelt ist für uns, weil es sich so nicht rentiert, das auszuführen in Gebiete, wo es theoretisch gebraucht werden würde.
Richtig. Ja. Aber in der Mehrheit haben wir das Gefühl, wir leben in der freien Wirtschaft, ja, und jeder kann machen, was er will. Aber Sie sehen, ja, also die Marktmechanismen entwickeln sich nicht. Ja. Die Bauern können nicht einfach mehr Kühe in den Stall stellen und können sagen, oh, jetzt gibt es eine Nacht von Chinesen, jetzt holen wir halt mehr Kühe und verkaufen wir Milch. Das ist verboten. Und wenn er es nämlich macht, wird er strafbar sein. Er kann eines machen, ja, kann zum Nachbar gehen und kann sagen, du hast weniger Kühe und Milch, als du eigentlich haben könntest. Ja. Ich kaufe dir das ab, sondern gib's dir sozusagen. Ne. Das heißt, er kann die Quoten von Konkurrenten übernehmen. Ne? Das sagt dann sozusagen der Chef der Verbraucherschutzorganisation, Foodwatch, die EU sollte die Quoten für die Milch sofort abschaffen. Ja, ja, ja. Es ist eine absurde Regelung. Ja? Durch die künstliche Verknappung treibt die EU den Weltmarktpreis in die Höhe und schädigt so die dritte Welt. Ja? Viel Hoffnung, und das Ganze wird dann genannt, eben verfehlte Subventionspolitik. Ja? Also sehen wir auch hier, wir erzeugen die Arbeit künstlich durch unseren Milchpreis und durch die Verplanung. Ne? Und in der EU gibt es weltweit, es gibt keine Strategie für eine freie Milchwirtschaft. Sehen Sie, hier steht wortwörtlich, die Milchplanwirtschaft bleibt bis 2015 bestehen. Hm? Obwohl die EU-Landwirtschaftskommissarin Mariam Fischer-Boel keinen Zweifel daran hat, dass das nicht gut ist, ja? Also sie hält die Quote für unglücklich, aber ein Ausstieg kommt nicht in Frage. Ja? Das ist typisch für Politiker, was da das Problem? Sagen, ja, ich sehe das Problem, aber wir geben einen anderen Namen und fertig ist die Sache. Ne? Also, ähnlich absurd wie die Milchquote ist auch der vom Weltklimarat empfohlene Plan, die Beimischung von Biosprit in Tanks bis das Jahr 2020 zu verdoppeln. Also, das hat so funktioniert. Die Banken haben dann den Bauern gesagt, ja, in Deutschland mehr als in Österreich, wenn du Raps anbaut, aus dem kann man Biosprit machen, ja, ja, dann garantieren wir dir eine jährliche Summe, ja, 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 und das für Jahre. Ja. Und so hat jeder Bauer gesagt, okay, dann habe ich einen sicheren Preis, habe ich ein sicheres Einkommen, brauche nicht überlegen, ja, sondern mach das. Ja. Das hat dazu geführt, ja, dass überall sozusagen Land, wo Weizen oder Mais hätte blühen können, ja, ja, wird der Raps angebaut. Dadurch war plötzlich die deutsche Landschaft ganz anders. Man ist über Kilometer gefahren, stundenlang, alles war Geld. Erinnert sich, wird Auto war überall alles Geld geben. Das war der Einfluss der Deutschen Bank, die den Banken gesagt hat, okay. In Deutschland, im Dienst war sogar so in der DDR, da hat es gegeben Agrargenossenschaften, ja, dass da ist man, die waren so groß, dass man 6 Stunden gebraucht hat, das Gebiet überhaupt zu umfahren. Ne? Da waren 600 Leute beschäftigt, ja, ja, die man dann halt alle möglichen Agrargüter erzeugt. Ja. Dann sind die Bank gekommen und gesagt, nee, das ist viel zu kompliziert, viel zu viele Arbeiter. Wir machen daraus ein einziges Rapsfeld, ja, also muss man sich vorstellen, welche Größe. Ja, und da brauchen wir nur 80 Arbeiter, ja, statt 6. Und das ist eine unglaubliche Profitsteigerung, ja, und auch noch Garantie, sondern dieses Raps, dieser Biosplitter, auch in der Hauptsache, weil er für die deutschen Autos nicht gut genug ist, nach Afrika sozusagen, verschickt sozusagen, da muss man die Version verstehen, ja, und die können dort dann die von uns gekauften Traktoren kaputt machen, da können wir 2 Jahre später wieder neu verkaufen. Ja, ja. und so weiter. Also, was hat dazu geführt? Ja? Also, dass man eben gewissen mal aus Getreide wird Treibstoff hergestellt. Ja, ja? Und das Ergebnis war, dass jetzt die Getreidevorräte seit gut 25 Jahren ja, die tiefsten sind. Wir haben heutzutage in der Welt die tiefsten Getreidevorräte, ja, groß Gentechnik, groß all diese Möglichkeiten wie vor 25 Jahren. Das Problem ist nur, ja, dass jedes Jahr wir 75 Millionen mehr Menschen haben. Also wenn man das sieht, jedes Jahr 75 Millionen mehr Menschen, ja, aber das Getreide wird immer weniger produziert, ist klar, dass es in einer Lücke ist, die sich in Form des Hungers ausdrückt. Ne? Wir bauen weniger Weizen an, ja, ja, aber es werden mehr Leute sozusagen leben auf der Welt. Kann sich nicht ausgehen. Ja. Nach Berechnungen ja, von irgendwelchen Institutionen ja, also wird der Maispreis um 22% steigen. Die erhöhten Rohstoffkosten wirken sich auf alle Grundnahrungsmittel aus. Ja? Das heißt, durch die Biodieselförderung, das heißt, durch diese Biosprit, Biodiesel, es wird subventioniert, es wird gefördert. Ja, ja? Dadurch steigen die Preise bis 50%. Ja, ja? Sie sehen, die Leute sagen, okay, machen wir das, aber sie vergessen, dass das Konsequenzen hat für den Rest des Marktes. Ja? Es sind alles massive Eingriffe eines Planenden, sozusagen. Nur ist es nicht der Staat, der plant, ja? Sondern es ist so, die Banken planen, anstelle der Staates. Ne? Das ist die Krux. Ja? Also die Wirtschaft sagt, wir planen das, aber wir brauchen dazu das Geld des Staates. Es ist eine Perversion eingetreten. Nicht, dass der Staat sagt, wir haben soziale Verantwortung und wir übernehmen die Verantwortung, wir können geben Geld her. Nein, sondern sie lassen es die Wirtschaft über, ja, den Banken. Ja? Die planen das, aber das heißt, die sogenannten freien Banken, die machen dann die Planwirtschaft. Sagen, bis das Jahr sowieso wird so unser Preis bezahlt. Das ist das Perverse. Wir haben eine Planwirtschaft, aber nicht vom Staat geregelt ist, das ist das Neue, sondern von der Wirtschaft selber geregelt ist. Ja? Das ist das Tolle. Ja? Und die Lücken muss dann immer wieder der Staat finanzieren. Hm? Jetzt sagen wir dann nette Menschen wie Gewerkschaftsvorsitzende, ja, ja, es wäre Aufgabe der Politik, ja, auf die Ursachen dieser Preiserhöhungen Einfluss zu nehmen. Ja, ja. Und wenn Getreide nicht als Lebensmittel, sondern als Kraftstoff angebaut wird, dann ist recht. Ja. Aber diese Politiker sagen das nicht lange, ja, weil sie möchten wiedergewählt werden. Ja. Und deswegen ist wirklich der Herr Umweltminister Sigmar Gabriel ist angetreten, ja, mit dem Versprechen, die Biospritpläne werden gestoppt. Ja. Aber dann hat er gesehen, die Autofahrer macht das Ärger, ja, weil das hieß damit dann, dass die mehr Benzinpreise, also da müssen sie Öl wieder nehmen, müssen sie mehr Benzin zahlen. Ja, ja. Das heißt, und noch dazu, weil 3 Millionen deutsche Fahrzeuge gar nicht biospritttauglich sind, ja, weil die deutsche Autoindustrie sich um das nicht gekümmert hat. Die haben alle Regelungen, ja, die es gibt von der EU sogar, gar nicht ernst genommen. Ja. Also jetzt hätte er einen mit dem Autolobby, das ist eine Warenlobby, einen Ärger gehabt, das hat das ganze Programm wieder eingestellt. Also das Rückfahren des Biersprits, was dazu gedient hätte, ja, eine staatliche Intervention, den Hunger sozusagen, einen Beitrag zu leisten zur Lösung des Hungerproblems, konnte er nicht machen. In Amerika hat das dazu geführt, ja, ein Drittel ja, der US-Maisernte, wenn man sich vorstellt, ein Drittel dieses riesigen Maisernte der USA ja, wurde 2008, wird 2008 in Autotanks verfeuert. Ja. Und damit man weiß, was das bedeutet, ja, eine Maismenge für 2 Tanks, ja, also das ist nicht viel, ja, davon könnte sich ein Mensch ein Jahr lang ernähren. Ja. Also Sie sehen, wie eine Energiepolitik, eine Maßnahme für Energiepolitik, ja, eine der Ursachen ist eine verfehlte Subventionspolitik. Das zweite, eine der Ursachen ist ja eben, wieso der Hunger jetzt in der Welt so ansteigt und wieso auch diese Aufstände gibt, weil die Leute einfach zu wenig zum Essen haben. Und das wird sicherlich noch ärgere Ausmaße annehmen. Gut, also Sie sehen, das heißt, ist sogar die konservative Welt ist sich bewusst ja, dieser Tatsache, dass der freie Handel ja, sozusagen nicht existiert, sondern dass es eben Eingriffe sind. Also, die Armut, ja, oder dafür ist der Hunger ein Beispiel, ist kein Schicksal, sondern eine Konstellation und in der Hauptsache ja, dient es dem Vorteil ja, eben Europas. Ja. Jetzt muss man sich fragen, ist diese Politik neu ja, oder ist das schon sozusagen länger der Fall? Ja. Geschichte kann man Folgendes sagen. Ja. Industrienationen ja, haben das schon immer gemacht, so das sagen. Sie haben deutlich gesehen, das ist das wunderbare Beispiel, ja. Das sind die Autofahrer. Ja, ja, ja. Und diese Autofahrer haben schon so weit gebracht. Ja. Ich habe nichts gegen die Autofahrer. Ich fahre auch Auto, selbst fahre selbst kein Auto, aber nicht ideologische Gründe. Aber man sieht sozusagen die Pathologie, wenn das Autofahren schon bezahlt wird durch Maisanbau, also ein Grundnahrungsmittel zum Essen, da läuft etwas schief. Ja. Aber das ist ja typisch, ja, dass Industrienationen brauchen natürlich erhöhten Energiebedarf. Ja. Das ist jetzt, was wir davon lernen können. Ja. Der Energiebedarf ist sogar so groß, ja, dass also nicht nur der Weizen ja, oder der Mais oder, in dritten Weltländern ausreicht, unseren Energiebedarf zu decken. Ja. So müssen wir das schon selber machen, dass wir unseren Weizen hergeben. Ne. Klassisch gesprochen ist es so, die Länder sozusagen, die eben nur Weizen haben und nur sozusagen Mais und Reis haben, das sind sogenannte Agrarländer. Ja. Das wollte ich, dass man das versteht. Das heißt, wir sind die sogenannten Industrieländer, wir sind die entwickelten Länder ja. Und dann haben wir andere Länder, ja, die sind Agrarländer, ne. Die leben von der Landwirtschaft, klar. Die bauen Soja an, die bauen Mais an, die bauen Reis an und solche Sachen. Ja. Wenn ich jetzt also ein Land bin, ja, was den Status halten möchte als Industrienation, ja, und ich sehe, Industrienation wahnsinnig viel Energie brauche ja, und sie selbst schon gar nicht mehr habe, sondern diese Energie holen muss aus der dritten Welt. Jetzt, wenn ich Ihnen das jetzt einmal aufgreifen, machen wir das auch schon, ja, werden Sie die Frage selbst beantworten. Stellen Sie sich vor, also wir sind Industrienationen, wir brauchen eine Menge von Energie und diese Energie beziehen wir in der Hauptsache von der sogenannten Agrarnationen. Ja, das ist dann mehr das Gewichtste. Also, was, wenn ich jetzt die Frage Sie stelle, was soll die Industrienationen machen? Möchten Sie, tun Sie mal so, das werden Sie selber sein, möchten Sie, dass der Agrarnation eine Industrienation wird, oder möchten Sie das nicht? Tun Sie das
vorne nicht. Wenn die nehmen mir dann meine Rohstoffe.
Genau, das heißt, also ich muss dafür sorgen, dass die immer Agrarnationen bleiben. Ja? Wenn ich die zu Industrienationen mache, dann züchte ich mir selbst die Konkurrenz. Ja? Die wollen dann auch, wenn die Fabriken haben, ja, und wenn die alles mit der Sand, dann brauche ich auch eine Menge Energie. Da kann ich euch gar nicht dagegen. Ja? Das behalten Sie das selber. Ja? Also man kann das kurz fassen, nämlich so, wie Industrienationen, wir machen immer das Gleiche, wir bomben gewissermaßen die Agrarnationen immer zurück. Ja? Und jedes Mal, wenn wir jetzt anfangen, selbst Industrie aufzubauen, ja? Ja? Sondern das war der Sinn sozusagen, dann werden sie zurückgebombt. Ja? Ja? Und wir haben gesagt, ihr müsst weiterhin Agrarnationen bleiben, ja? Weil ihr seht sozusagen unsere Rohstoffe. Ne? Also das sind die Länder, Agrarnationen sind die Länder der Rohstoffe, ja? Die wir dann faktisch veredeln und für uns verwenden. Ja. Und damit das Spiel so geht, ja, ist ganz klar, dass es gar nicht ein Zusammenkommen geben kann. Also immer wenn erzählt wird, wir tun das für die dritte Welt, wissen Sie, die können vielleicht dazu ein Liedchen singen, ja, das ist nett, aber es wird nicht das Geringste daran ändern. Ja. Noch dazu ist es so, die Herrschaften, die diese Liedchen singen, haben wir selbst damit Privatjets. Das heißt also, Bono und Co. fahren immer gut, da fahren sie mit Privatjet, der eine Unmenge von Energie verbraucht, fahren sie dann hin zu einem Konzert, singen für die Menschen der dritten Welt und fahren mit Privatjets wieder zurück. Also ein Paradebeispiel für falsche Energieverbrauch. Ja. Und wird dann nichts ändern, ja. Weil damit er mit seinem Flugzeug fliegen kann, müssen ja gerade diese Länder weiter in Agrarnationen bleiben. Also, das heißt, Industrienationen wird immer danach trachten, wegen Energiemangel, wegen Rohstoffmangel, dass andere Länder Agrarnationen bleiben. Ja. Also, es ist ja so, und dadurch werden immer wieder bestimmte Strukturen, die wachsen oder die es schon gibt, immer wieder zerstört. Ja. Also, England beispielsweise hat Folgendes erreicht. Ja, im 19. Jahrhundert war in Indien eine große Textilproduktion. Ja. Sie kennen das, es gibt die Raxe, es gibt heute noch Erinnerungen an die berühmten Teppiche, die aus dem Orient kommen, die aus der Türkei kommen, und die waren früher eigentlich aus Indien sind gekommen. Ja. Aber, sie wollten zum Baumwollverarbeiter Nummer 1 aufsteigen. Sie wollten die Teppichindustrie industrialisieren. Und das hat dann dazu geführt, dass Indien, das noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts, in der Textilproduktion eine weltweit führende Position einnahm, haben diese sozusagen, diese Länder wie Indien deindustrialisiert, das heißt, die müssen Agrarnationen bleiben, haben den Indern diese Fertigkeiten weggenommen, weil sie wollten ja Baumwollproduktion Nummer 1 werden, haben dann die Inder, die schon viel weiter fortgeschritten waren, muss man das pervers vorstellen, da war schon eine vorhandene Textilindustrie da, dann haben die gesagt, nein, wir möchten selbst, also wir haben auch Baumwolle aus anderen Kolonien, aus Jamaika und weiß ich was, wir bringen alle nach England. England wird in Wirklichkeit wird zum Baumwollverarbeiter Nummer 1, jetzt haben wir dann Indien Konkurrenz, wir sind aber, jetzt haben die besetzt, müssen sie zerstören. Die haben das so weit gebracht, dass Indien, obwohl Indien zu Beginn des 19. Jahrhunderts weltweit führend war, hat Indien heute, nach 100 Jahren, keine einzige Textilproduktion mehr. Sie sind am Ende. Das heißt, sie haben, das was ich nenne, sie haben eine Industrienation zurückgebombt in eine Agrarnation. Sie haben gesagt, okay, wir zerstören euch, ihr habt keine, also, ihr habt keine Textilindustrie mehr, sondern die macht ihr jetzt selber. Das heißt, die Engländer haben dann nicht selbst ein Problem gehabt, das haben sie nicht gesehen. Sie haben sich selbst zur größten Industrienation aufgeworfen. Ja? Das heißt, die industrielle Revolution, das muss man sagen, die hat um 1800 begonnen und ist eine englische Erfindung. Die Engländer waren das Mutterland der industriellen Revolution durch den Bau der Eisenbahnen, ja, durch Kraftwerke, durch Kohlebergwerke und auch durch insgesamt Industrialisierung auch der Textilindustrie. Ja. Das heißt, weil sie die erste Industrienation der Welt sein wollten, haben sie eines gemacht, ja, sie haben ihre eigene Landwirtschaft zerstört. Sie haben nicht nur sozusagen die indische Landwirtschaft, die Textilindustrie zerstört, sondern parallel dazu auch ihre eigene Landwirtschaft. Ja, ja. Und dann haben sie nämlich gesehen, hoppla, wir haben keine Agrarprodukte mehr, ja, weil sie keine Agrarnation mehr waren. Jetzt mussten sie die Agrarprodukte aus USA kaufen, ja, und die Landbevölkerung wurde arbeitsloser. Ja, ja. Und das war das erste Mal, ja, wo Folgendes passiert ist. Ja. Vielleicht kennen Sie die Romane von Charles Dickens ein bisschen. Ja, ja, ja. Und was, kennt jemand Romane oder hat sie was gehört von Charles Dickens ein bisschen was? Ja, ja. Kennt jemand den Namen? Charles Dickens. Ja. Und was ist da die Bestimmung, was erinnert man sich an den? Nämlich, wenn man sagt, was ist Charles Dickens? Da sagt man immer, ein Roman über ganz arme Leute, ja, über arme Jugendliche. Ja, ja. Und der Himmel, ja, ist ein einziger Schlamm. Ja. Also das heißt, die Beschreibungen, es gibt auch immer wieder Verfilmungen von Charles Dickens, ja, ja, Oliver Twist beispielsweise, ne, das ist ein berühmtes Roman. Ja. Und das ist die Geschichte eines wahnsinnig armen Knabens. Ja. Und wenn Sie dann lesen, wie der durch London geht, er sieht gewissermaßen sein Leben lang wirklich keine Sonne. Ne? Es ist immer, das steht auch in alle, wenn man die Bilder anschaut, ja, die besseren Bilder. Ne? Die meisten Daten haben das nicht gemalt. Sieht man, ja, also Dörner hat das nicht gemalt. Darum ist auch Dörner so beliebt. Ja, ja. Dörner hat immer den klaren Himmel gemalt, ja, über dem Meer. Ne? Aber der Himmel über London in allen Romanen hat nie die Sonne geschienen. Ne? Weil das war einfach eine einzige schwarze Wolke von Fabriken. Ja? Ja? Also das war der berühmte Smog, den wir heute kennen, das ist ein englisches Wort, weil er auch dort erfunden worden ist. Das heißt, also England war so eine radikale Industrialisierung, die Landbevölkerung hat ihre Arbeit verloren und da konnten sie etwas tun, um die Stadt zu gehen. Und dort haben sie das erste Mal das gewesen, was man heute nennt Slum. Und da gibt es auch Bücher, die heißen dann London Labour, London Poor. Also Arbeit in London, Armut in London. Ne? Das heißt, London war der erste große Slum der Welt. Am Rand von London haben in unmöglichen Verhältnissen, es gibt Filme, wo man, wenn Leute diese Filme sehen, also heutige Spielfilme, sagen sie, das kann nicht wahr gewesen sein. Ne? Ja, da war alles nur Schlamm, Dreck, Grau und die Leute haben nie eine Sonne gesehen, so war der Himmel verfärbt von den Industrieschlotten. Ne? Also hier ist etwas gesehen, was Sie sich merken müssen, wenn Industrienationen, ja, fremde Agrarnationen oder ihre eigene Nation zur Agrarnation zurückpumpen, dann tritt etwas auf, ja, dass die Leute das Land flüchten und alle in die Städte wollen. Ne? Und das ist das, was wir dann auch später hinkommen. Ja. Wir haben heute nicht mehr nur Städte von 2 Millionen Einwohnern, so wie Wien, ja, sondern wir haben dann sogenannte Megacities, ja, ja, und noch mehr, die haben dann bis 20 Millionen Einwohner. Ja. Aber davon haben die meisten keine Arbeit. Ja. Das sind sozusagen die Slumstädte und die Slumstädte entstehen dadurch, ja, wenn das Land selber, ja, die Agrikultur als Topmaschine, ja, also das heißt eine Maschine, die Arbeit erzeugt, nicht mehr existiert, ja, dann denkt man sich, ich gehe in die Stadt, da gibt es Fabriken, ja, dort kriege ich Arbeit. Also die Stadt war die Hoffnung, das sei eine Jobmaschine. Ja, und wenn die kann das auch nicht mehr, ja, dann sitzen die Leute da, haben weder im Land eine Arbeit noch in der Stadt Arbeit. Ja, und leben dann am Rand der Stadt sozusagen von Abfällen. Und die Engländer, ja, waren die Ersten sozusagen, ja, die die Landbevölkerung arbeitslos gemacht hat und dann einerseits zur Arbeit in der Stadt machte oder eben arbeitslos. Deswegen halt auch bekanntermaßen, weil das so war. Der schärfste Beobachter der Zustände in England, war, der das genau gesehen hat, wie das funktioniert, war ein gewisser Karl Marx. Ja, ja. Und darum hat auch in London dieses Buch geschrieben, Das Kapital. Ja, ja, ja. Ich glaube, 20 Jahre lang hat das gedauert. Ja. Und er hat gedacht, gewiss einer eigenen Theorie, die sich dann empirisch nicht verifiziert hat, ja, in London, sozusagen, werden diese Arbeitslosen, ja, sich zusammenschließen, es wird dort die Revolution beginnen. Ne? Aber es hat natürlich nicht geklappt, wie Sie wissen, sondern es war in Russland sozusagen, ne? Die Revolution, was immer das auch war. Ja, ne? Aber jedenfalls, in London sieht es schon beobachtet, gesehen, hier ist eine unglaubliche Armut, ja? Hier gibt es dann nicht nur das Landproletariat, hier gibt es auch das Industrieproletariat und da beginnt die berühmte Diktatur des Proletariats, sie werden die Herrscher übernehmen. Ja? Also das Ergebnis war, diese Studien, ja, war eben die Entstehung des Marxismus, Kommunismus und so weiter. Ja. Also, sie haben im eigenen Land, ja, eine Deindustrialisierung eingeführt und eben auch natürlich noch mehr in Ländern wie Indien. Ja. Und das geht so weit, wie gesagt, ja, dass hier eben, dass Indien gar keine Textilindustrie mehr hat. War mal früher das vor. Es ist, das Zweite ist, ja, wenn ich jemanden, was die Engländer gemacht haben, dann müssen wir das sehen mit Aquarien, wenn ich jemanden frage auf der Straße, wo kommt Opium her, was wird er sagen? Ne? Wo kommt Opium her? Nicht aus Österreich. Ne? Wo?
China.
Wie?
China.
Aus China, genau. Ja. Das ist ein klassisches Beispiel, ja, darum erzähle ich Ihnen, wie das funktioniert. Ja, ja. Man denkt automatisch an China, ja, ja, ja. Und es hat einen berühmten Opiumkrieg gegeben, ja, ja, der sich damit beschäftigt hat, aber die Leute haben vergessen, darüber, was das für ein Krieg war. Das war nämlich der berühmte, ja, der Opiumkrieg, bei der Krieg, ja, wo China sich dagegen gewehrt hat, ja, dass die Engländer Opium mit ihnen einführen. Das heißt, die Chinesen haben gesehen, man kann sozusagen mit diesem Mon, ja, wahnsinnig viele Geschäfte machen. Ja, ja. Und man braucht das auch, um die Arbeiter, denen man kein Geld gibt, sozusagen, die sind ausgemacht, ein bisschen hochzuzüchten, dass sie bis noch leistungsfähiger sind. Ja. Also aber staatlich subventioniertes Doping. Ja, ja. Die amerikanischen Eisenbahnen sind überhaupt nur gebaut worden, ja, ohne Witz, ja, von Chinesen auf Opium. Ne? Das heißt, sonst hätte es ja keiner durchgestanden. Ne? Wer kann das durch dieses riesige Land Eisenbahn bauen, das ist ja unmenschlich. Ja? Man hat dann Chinesen importiert, ja, ja, und hat die auf Opium gesetzt und die haben das halt einfach im Opiumrausch durchgebaut durch Amerika. Ja, ja. Da gibt es einen sehr schönen Film von Robert Altman drüber, ja? Mrs. Grable, Mr. Miller. Ja? Gut, jedenfalls, die haben nachgedacht, die Engländer, wo würde das Opium am besten passen? Haben sie gesehen, China hat die ideale klimatische Bedingungen. Ja? Jetzt haben sie einen Krieg eingeführt, weil die Chinesen haben gesagt, wir wollen kein Opium mehr. Ja? Wir wollen unser Volk schützen vor dieser zerstörerischen Droge. Ja? Und die Chinesen haben einfach gesagt, gut, wir lassen nicht zu, wir erobern euch. Ja? Und das war der berühmte Opiumkrieg. Ja? Und heute ist es so, dass jemand wie diese Firma, warte mal, eine französische Firma, Yves Laurent, ja? Das ist dieses... Ja, ja? Yves Saint Laurent, ja, ja, die haben ein Opium herausgebracht, ein Parfum herausgebracht, das heißt Opium, ja, ja, und haben das dann gleich verkauft als chinesisches Parfum, sozusagen. Ne? Das heißt, hier ist immer das Tolle, das Opium ist nicht etwas aus China gekommen, sondern es wurde den Chinesen aufgezwungen. Und die haben sich sogar mit einem Krieg dagegen gewehrt. Aber die Geschichte wird alles vergessen. Heute sagt man, hier haben wir ein tolles Parfum, ja, Opium kommt frisch aus China und bringt ihnen den Zauber und die Geheimnisse von China, wenn sie das nehmen, zurück, sozusagen. Ne? Also, und das war nicht von den Engländern klar eingeplant, zwei Dinge. Ja. Sie haben gesehen, wir können mit diesen Drogen Gewinn machen, ja, und gleichzeitig können wir die Chinesen, ja, zerstören. Ja, ja. Und sie können sie umso willfähriger machen, dass sie weiterhin ein Agrarland bleiben. Das heißt, dieser sogenannte freie Handel, Free Trade, Sie sehen es jetzt deutlich an zwei Beispielen, es wird in Indien wird aufgezwungen, ja, dass sie ihre Textilproduktion einstellen, die Chinesen wird aufgezwungen, dass sie Mondpflanzen, ja, ja. Aber vom freien Handel ist gar keine Rede. Sondern wie man von Drogentrick spricht, ja, 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 das ist ja heute in jedem Munde, muss man sprechen, es gibt immer den Handelskrieg, sozusagen. Ne? Nur ist er halt ein bisschen verdeckter. Damit man das Verdeckte versteht, muss man einen Begriff einführen. Also auch einer, der gerne hört. Hegemonie. Und das ist ein guter Witz. In Moskau, wie man weiß, ist man im Kommunismus, verwenden alle die gleiche Zahnpasta. Ja? Weil das ist klar, das wird ihnen eingebracht, ja? Das ist Pflicht. Und der Witz sagt dann, aber in New York verwenden auch alle die gleiche Zahnpasta. Ja? Der Unterschied ist nur der, dass die New Yorker, es ist nicht die gleiche wie in Moskau, aber es ist alle New Yorker verwenden die gleiche Zahnpasta. Ja? Ja? Aber es ist unterschiedlich der, dass die New Yorker glauben, sie tun es freiwillig. Ja? Und das ist die Hegemonie. Ja? Das heißt, wenn die Leute freiwillig Hamburger essen, ja, und freiwillig Coca-Cola essen, merken sie nicht mehr, dass es ihnen aufgezwungen worden ist. Ja? Hegemonie heißt Herrschaft, die unsichtbar ist. Heißt Herrschaft, ja, die man gar nicht auffällt. Ja? Das ist eine freiwillige Unterwerfung. Ja? Ja? Und das ist das eigentliche Schlüsselwort für Konsumindustrie, ja, ja. Und die wir öfters verwechseln werden, das ist ein Begriff, den hat ein gewisser italienischer Marxist eingebracht, der heißt Franchi. Franchi, ja. Marxist, der unter Faschismus im Gefängnis gesessen und hat dort seine Gefängnis geschrieben und sind dann später nach seinem Tod herausgebracht worden. Gefängnishefte, Pier Paolo Pasolini, der berühmte Filmregisseur, ja, war einer seiner eifrigsten Schüler, ja, hat er sogar einen Gedichtband genannt, ja, Asche für Gramsci. Ja, der hat den Begriff Hegemonie geprägt. Das heißt, es gibt eine Form von Herrschaft, ja, der man sich freiwillig unterwirft, ja, weil man sie als Herrscher nicht erkennt, weil sie wissen, was ein unsichtbar ist. Ja. Und das ist oft der Fall, ja, wenn wir eben über solche Probleme sprechen, ja, dass eben der freie Handel, ja, ist es, wie ich Ihnen gezeigt habe, in diesen Beispielen, ist in Wirklichkeit ein Handel, ja, der oft sogar mit Krieg einhergeht, ja, um bestimmte Interessen eben durchzusetzen. Ja. Das heißt, der freie Handel, ja, gilt immer nur als hegemonischer Vorwand, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Ja. Und dann sozusagen, wenn die eigenen Interessen gefährdet sind, ja, ja, dann wird sowieso zu kriegerischen Mitteln, gegriffen. Also, wir haben heute ein anderes Kapitel. Ja. Wir haben heute so das Problem, ja, von sogenannten Ländern mit Billiglöhnen. Das kennen Sie, haben Sie schon oft gelesen. Ja. Beispielsweise war es jetzt so: Man hat in Norddeutschland über 10 Jahre die Firma Nokia gehabt. Ja, ja. Auch ein hübsches Beispiel. Das ist immer das Gleiche. Ne. Nur wenn es nicht erzählt, es ist nicht, es ist den Leuten nicht erzählt worden, dass die Firma Nokia angeworben wurde, in denen versichert wurde, sie kriegen ungefähr in 10 Jahren 170 Millionen Euro Subvention, ja, von Nordrhein-Westfalen. Ja. Ja, diese Länder sind ja im Konkurrenzkampf, sie haben alle Angst, dass sie Arbeitslose haben. Ja. Jetzt müssen sie Firmen ansiedeln, ja, und dann sagen sie diese Firmen, wenn sie zu uns kommt, ja, also Fabriken baut, ja, dann wird alles Mögliche für euch getan. Ja. Das heißt nicht nur, dass sie denen 170 Millionen Euro in Bar geben, ja, sondern auch das, was noch viel schlimmer ist, ja, sie bauen ihnen die Straße gratis hin, ja, für die Sanden, ja, geben ihnen das Grundstück sozusagen für einen Nullpreis, ja, das Grundstück wird ihnen geschenkt, ja, dann wird noch eine Straßenbahn hingebaut, noch eine Autobahn hingebaut, dann wird noch die ganze Stromleitung hingebaut, das macht das dann der Staat alles noch dazu gratis, ja, und dann hat noch gesagt, fein und schön, aber jetzt sind die 10 Jahre um, ja, das Geld haben wir verbraucht, jetzt gehen wir weg, ja, jetzt gehen wir nach Rumänien, ja, 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 und so ist es immer, ne. Das heißt, das ist schon komisch, ja. Das sehen wir, das ist in meinen Augen extrem undemokratisch. Ich habe nichts gegen die Firma, ne, sondern eher dann was gegen den Staat. Ja. Weil, wenn Sie sozusagen sich ein Haus verkaufen im Vorort von Wien, ja, und sagen, ja, wer schaut das nicht für das dorthin? Ich brauche eine Straße, ja, ich brauche eine Leitung, eine Wasserleitung, eine Stromleitung, sagen die, ja, können Sie selber machen, können Sie selber bezahlen. Ne, ja. Das heißt, Sie als Individuum, ja, müssen alles selbst bezahlen. Wenn einmal eine Firma kommt, der Staat, der Staat zahlt alles. Ja. In Vororten von Graz, ja, da haben die einen ganzen Industriepark hingebaut. Ja, ja, ja. Und die Graz haben alles selbst bezahlt. Ja, ja. Klar ist es so, dass dann diese Firmen dann wieder eingehen, ja, weil das keiner interessiert sind, dorthin zu gehen. Ja, und dann muss der Staat wiederum die Arbeitslosen bezahlen. Ne. Das heißt, die Firmen bekommen alles, die Fabriken gewissermaßen geschenkt. Ja, und dann gibt es Arbeitslose, müssen wir da wieder bezahlen. Ne. Also insofern sehen Sie, die Firmen sind ununterbrochen subventioniert. Ja. Und da sage ich jedem Politiker, wissen Sie, sie brauchen der Kultur gar nichts geben. Ja. Sie sollen nur 10% geben von den Defiziten, die sie anrichten, indem sie die Wirtschaft investieren. Nur das Defizit. Ja, ja. Die 10% und das Ding ist uns blenden. Ja. Das ist die Frechheit von denen. Ja. Der Staat hat alleine, ja, bei Auslandsgeschäften, die Auslandsgeschäfte in der freien Wirtschaft verliert die Firmen sind ja so. Ja. Wenn sie ein Geschäft machen in Rumänien, ja, das ist eine Firma, ja, Rumänien, Polen oder reden wir gar nicht von Thailand, ja, ja. Dann gehen sie zur Kontrollbank, ja, ja, die haben in Österreich, ja, und sagen, okay, also ich habe jetzt ein Geschäft bei denen, das kostet so 70 Millionen Euro, ja, oder 50 Millionen Euro, aber man weiß ja bei diesen Partnern, wie die Polen sind unsicher, ja, von Asiaten gar nicht zu reden, das sind Schlitzaugen und Schlitzohren, ja, ja. Also ich brauche eine Absicherung. Ja. Das heißt, also ich mache das Geschäft nur, ich investiere 70 Millionen von einer Bank, aber Sie müssen mich absichern über die Bank sozusagen, wenn es schief geht, dass Sie das bezahlen. Ja? Stellen Sie mal vor. Ja? Und das machen die. So wird jedes Geschäft jetzt so gemacht. Ja. In Wirklichkeit ja, ist es demjenigen ganz wurscht, ob das Geschäft ist oder nicht. Es ist sowieso abgesichert. Es gibt gar nicht den freien Handelslast, der investiert ist. Ja. Sondern sie müssen nur die entsprechende Beziehung haben. Ja. Das ist dann das Feld der Korruption zu einer Bank. Die sagen, ich könnte jetzt, also wir können das wirklich alle tun, da haben wir keine Beziehung. Ich könnte auch sagen, wir kaufen jetzt oder sagen, ja, sich ein bei Telekom in Rumänien. Ja. Da muss man halt mal 70 Millionen hinlegen. Ja. Da muss man halt nur die richtige Beziehung haben zur Bank und Politik. Die sagen dann, okay, du kriegst Kredit von 70 Millionen, dann kaufen wir das. Ja. Und dann, wenn es dann entweder ein Geschäft wird nach zwei, drei Jahren, können wir es wieder verkaufen. Ja, ja. Dann kriegen wir dann den großen Gewinn, der können wir dann, gehört an uns. Ja, ja. Und wenn wir es nicht verkaufen können, ist auch egal, weil die Kontrollbank deckt das ab und gibt der Bank das Geld und die Bank tut dann mich sozusagen dann nicht pfänden. Ja. Ja. Und teilweise habe ich aber zwischendurch in diesen drei Jahren, habe ich nicht als Vorstandsdirektor einen enormen hohen Gehalt bezogen. Sozusagen. Ja. Das heißt, in den 70 Millionen war teilweise drin schon 10 Millionen für mich selber als Vorstandsdirektor. Ja. Das sind die eigentlichen Geschäfte. Ja. Es sind alles nur Luftgeschäfte. Ja. Effektiv Windgeschäfte und Luftgeschäfte, ja, die man halt nur machen kann, wenn man entsprechend wirtschaftlich ja, und politisch ein Netzwerk hat. Ja. Und so ist es so, dass die österreichische Kontrollbank ja hat ja in Wirklichkeit einen Außenstand von Schulden, ja, wenn der mal bekannt werden würde, ja, ja, dann würde die ganze österreichische Wirtschaft zusammenbrechen. Ja. Aber so muss immer die Vision gehalten werden, wir haben eh Geld und es geht gut. Ja. In Wirklichkeit, darum sage ich immer, 10% von dem, was der Staat, ja, die Wirtschaft sowieso schenkt, ja, ja, die sind die eigentlich subventionierten, würde für die Kultur genügen. Aber das Übel ist das, eben in der Öffentlichkeit, wie man so getan hat, würden wir subventionieren, die Künstler und die Kunst. Ja. Und was sozusagen, also das sind dann, Ein Sessel an der Oper kostet sie 20 Euro durch Subvention. Ja? Aber ein Arbeiter kostet in Wirklichkeit 200 Euro, ja? Weil die Firma ist ja auch subventioniert. Ne? Ja? Also das ist die Frechheit, die uns immer wieder erzählt wird. Ja? Und eben, das ist sozusagen die Idee von den Billiglohnländern. Ne? Jetzt erzählen wir mal, ja, wie diese Wirklichkeit ausschaut. Ja? In Wirklichkeit ist die Idee von den Billiglohnländern und den Drönern so ein Mumpitz wie vieles in der Wirtschaft. Ja. Es gibt nämlich von einem gewissen Herrn William Petty. William Petty hat bereits 1676, ja, muss ich mir vorstellen, das sind es 350 Jahre, ja, hat er schon über das Thema Billiglohnländer gesprochen. Ne? Also es ist ein derartig alter Hut. Ja, ja. Und dass uns mit diesem derartig alten Hut immer noch gekommen wird, ist eine unzumutbare Sauerei. Ja, ja. Und der Artikel, den er gemacht hat, heißt Essays on Mankind and Political Arithmetic. Ne? Das ist das klar. Man macht politische Arithmetik, man rechnet dann, okay, dort haben die billigen Arbeiter ja, und die kosten weniger und Nebenkosten, Lohnnebenkosten und bla bla bla. Ja, ja. Und er schreibt ihm hier, ja, in diesem Essay schreibt er, the great and ultimative effect of trade is not wealth at large, but particular abundance of silver, gold and jewels, which are not perishable, not so mutable as other commodities, but are wealth at all times and all places. Ja? Also, er schreibt er hier, der große und ultimative Effekt von Handel ist nicht der Reichtum im Großen, sondern der besondere Überfluss an Silber, Gold und Juwelen, ja? Eben, die nie verschwinden ja? Und die eben nicht so leicht ausgeschieden sind wie andere Waren, ja? Sondern Reichtum bedeuten für alle Plätze und für alle Zeiten. Das heißt, hier sieht deutlich, und diese Philosophie ja, ja, nennt man Merkantilismus, ne? Also der Handel, ja, der Mercator, ja. Das ist diese Philosophie, kommt aus dem 17. 18. Jahrhundert, ja, ja, und sie haben sozusagen, was hier steht, ist folgendes, ja, der Handel, ja, das ist das ganz etwas Tolles, ja, ja. Der Handel ja, ist eigentlich, ja, der Handler braucht keinen internationalen Wettbewerb. Ja, ja, weil sozusagen, wenn ein Wettbewerb wäre, ein echter Wettbewerb, ja, da könnte die anderen Völker versuchen, uns diesen Goldschatz wegzunehmen. Wir haben also das Silber, das Gold und die Juwelen, ja, das ist einzig Stabile. Ja, dass es heute was anderes ist, das ist, aber das heißt, das ist der Merkantilismus sozusagen, wir sitzen auf unser Silber, Gold und Juwelen, weil der Wert von Waren, der ändert sich. Ne, und der Wert von Aktien ändert sich sowieso, wie Sie gesehen haben. Ne, das ist das Neue. Ne, das heißt, man kauft irgendwie Aktien von Telekom, ja, wenn man sie einkauft, sind es 100 Euro und heute sind sie 10 Euro und so weiter. Ne, und es gibt ja stehen solche Fälle. Das heißt, die Wirtschaft hat schon geahnt, dass eben der Wert der Aktien, der Wert, in dem Fall hat es noch gegeben, von Commodities, von Waren sich ändert. Ja. Also müssen wir darauf achten, ja, dass eben sozusagen wir möglichst viel, möglichst paar Züge der M-Bundes, möglichst viel Reichtum anhäufen, also an Silber, Gold und Juwelen. Ne? Das heißt, jetzt hat eben dann James Goldsmith, ja, 1994, ja, in der Buchse Trepp Folgendes geschrieben, während, ich tue gleich übersetzen, ja, während der letzten 4 Jahre, ja, 4 Milliarden Leute, ja, haben plötzlich die Bühne der Weltökonomie betreten. Ja? Das ist echt gefährlich, ne? Weil die könnten uns ja diese Schätze wegnehmen. Ne? Diese Neueindringlinge, ja, in der Welt, ja, der Ökonomie, ja, sind im direkten Wettbewerb, ja, mit den Arbeitskräften unserer entwickelten Länder. Ja? Das heißt, was man jetzt gemacht hat, ja, man hat gesagt, okay, wir wollen eigentlich keinen Wettbewerb, weil das ist gefährlicher, ja, für unseren Besitz an Silber, Gold und Juwelen, die können wir uns wegnehmen. Im Gegenteil, wir wollen das, wir haben ja die Länder ausgebeutet, dass man von, was ich, von Südamerika eben das zu uns bringen, dass wir in Spanien sitzen auf Gold, Juwelen und Silber. Ne? Ja. Und jetzt sozusagen ist, und das Gleiche passiert jetzt, Übertragung von Waren auf Menschen. Ne? Dass man plötzlich sagt, hoppla, die 4 Billionen Menschen, ja, das sind sozusagen im direkten Wettbewerb. Und Sie merken das Merkwürdige? Ja? Die hätten auch sagen können, toll, wir haben 4 Milliarden und mehr Arbeiter. Ja? Wir können, also wenn sie an die eigenen Theorien glauben würden, an die Produktivkraft der Arbeit, ne? Das ist ja, man spricht immer von, also von Wachstum. Ne? Und das ist so eine der Kernideologien der Wirtschaft, ist der, und da bist immer das Wachstum einer Nation, und wenn das gut ist, sagt man, die Nation geht es gut wirtschaftlich, und wenn sie kein Wachstum hat, ja, wenn die Wachstumsrate gering ist, dann ist das Land eine schlechte Verfassung. Also müsste ich doch sagen, wenn ich daran glauben würde, toll, 4 Milliarden Arbeiter mehr, ja, das ist eine unglaubliche Produktivkraft, ja, dann wird das Wachstum noch steigern. Und Sie sehen das Gegenteil. Ja, ja. Sie sagen, diese 4 Milliarden Arbeiter, die da auftreten, ja, sind eine gefährliche Konkurrenz. Ja. Also hier sehen Sie, dass das Merkantile, ja, das heißt diese Idee, wir müssen sozusagen eigentlich den Handel, ja, ja, blockieren, ja, weil der eigentlich für uns gefährlich ist, so müssen wir jetzt eigentlich blockieren, ja, dass die Fabriken in dieser freien Welt mit anderen Arbeitern sozusagen in Berührung kommen. Wir müssen das absetzen. Das heißt, die Drohung mit Billiglöhnen, und Sie sehen, was so schön ist, erweitert, Developed Countries und Undeveloped. Die Developed Countries sind lieber die Industrienationen, andere sind die Agrarnationen. Und die Drohung mit Billiglöhnen in unterentwickelten Ländern, und die geht zurück auf die Angst vor dem Verlust globaler Wettbewerbsfähigkeit. Ja? Ja? Also, wenn es aber freier Handel wäre, muss ich ja sagen, wer predigt immer den Wettbewerb? Wer predigt das? Ne? Ja? Das ist der Kapitalismus pur. Sehen Sie, also wenn man was sagt, ist Kapitalismus, das sagt, und das ist auch die Ideologie, wie die EU immer antritt, sozusagen, ne? Indem sie sagt, wir wollen Monopole zerschlagen, ja? Wir wollen Kartelle zerschlagen, ja? Wir sind für freie Handel, sind wir freier Wettbewerb. Ja? Und das ist genau das, was ich als Hegel beschreibe. Es wird gar nicht getan, ja? Ja, sondern im Gegenteil, ja, sie reden zwar von freiem Wettbewerb, ja, aber sie wollen gar nicht, ne? Sie wollen sich ja selbst schützen, sie möchten Industrienationen bleiben mit dem Reichtum, ja, und jetzt treten die anderen plötzlich auf, die Agrarnationen, ja, als Mittelwettbewerber, ja, ja, da wird plötzlich gesagt, das ist schlecht. Das heißt, sie wollen gar keine Wettbewerbsfähigkeit, ja, sondern sie fürchten die globale Wettbewerbsfähigkeit. Ja. Also was der Kapitalist das predigt, ja, freier Markt, freier Wettbewerb, ist wirklich das, was er am meisten fürchtet. Ja, ja. Und tut auch alles, ja, mit Hilfe des Staates, ja, der das subventioniert, ja, und produziert, dass das nicht eintritt. Ja. Und insofern ist das eine alte Drohung mit Binnenländern und den Ländern. Ja. Sie geht zurück auf die Angst vor dem Verlust globaler Wettbewerbsfähigkeit. Und das geht zurück eben auf den Merkantilismus des 17. und 18. Jahrhunderts. Ja. Das ist ein Echo. Die eigentlichen Gründer, ja, ja, also das war 17. und 18. Jahrhundert, einer Nationalökonomie, seitdem gibt es die auch, ja, sind Adam Smith schon erwähnt, 1776, ja, ja, The Wealth of Nations, der Reichtum der Nationen. Ne? Das ist auch schon typisch im Nationalökonomie, nicht der Reichtum, nicht The Wealth of World, ja, sondern der Reichtum der Nationen, ne? Nationalökonomie. Ja. Und David Ricardo, ja, nicht immer funktionieren, ja, ist Ricardo. Ja. Das ist auch der Ökonom, der auf Marx am meisten Einfluss hatte. Ja, ja. Und die haben sozusagen zum ersten Mal Ökonomie nicht definiert als Merkantilismus, ja, als Handel oder Freihandel, sondern ihm sagt, es ist eine politische Ökonomie, im 18. Jahrhundert gegründet. Ja, ja. Sie waren Gegner schon des Merkantilismus. Ja. Sie haben nämlich den Reichtum einer Nation nicht gemessen in Gold, ja, Smith und Ricardo, sondern sie haben den Reichtum einer Nation gemessen in Arbeit und Produktionskraft. Ja. Das heißt ja faktisch, ja, also wenn ich jetzt eben 4 Milliarden Menschen mehr hätte, ja, ja, dann müsste das sagen, prima, das heißt mehr Produktionskraft, ja, mehr Arbeit, ja, und mehr Wachstum. Ja, ja. Das, was der Mechanismus aber nicht gewollt hat, der hat das abgelehnt. Ja. Und die Billiglohntheorien von heute sind immer noch die gleiche Angst sozusagen, vor diesen zu vielen Arbeitern, ja, die unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit mindern würden. Ja, ja. Das sieht man auch, die Angst, die billigen Chinesen, die billigen Ostarbeiter und so weiter. Ja. Und die eigentliche Theorie, ja, ist eben bei dieser politischen Ökonomie, ja, die eben sagen, man muss keine Angst vor dem Wettbewerb haben, ja, sondern darin einen, wie sie das nennen, einen, das ist der Fachausdruck, einen komparativen Vorteil. Ja. Also das heißt, die politische Ökonomie des 18. Jahrhunderts ist eine, wie sie das nennen, the theory of comparative advantage, ja, eines Vorteils im Vergleich. Ja. Also es gibt sozusagen die Wissenschaft der Komparatistik, das ist die Sprachenvergleich, ja, ja, aber das Komparative, das Vergleichende, ist in der Wirtschaft schon vor der Komparatistik da gewesen. Das ist oft so, erstaunlicherweise, dass geisteswissenschaftliche Theorien eigentlich nur Derivate sind, Ableitungen 100 Jahre später von Wirtschaftstheorien. Ja, ja. Und diese Theorie des Vergleichs, ja, ja, kommt eben von Smith und Ricardo. Ja. Also der Wettbewerb ist etwas, was sind Vorteile? Das ist echt ein schlauer Gedanke. Ja, ja. Man hat natürlich vor Wettbewerb Angst. Klar. Also wenn ich sozusagen ein Sportler bin, ja, ja, muss mich jetzt messen, ja, 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 mit anderen Leuten, die und, da habe ich teilweise Angst, dass die besser sind. Ja, ja, ja. Und das ist, ja, und dadurch sagt man dann auch, okay, eigentlich ist kein Wettbewerb gut und wir lassen das und so weiter. Ne. Aber es ist der neue Trend zu sagen, okay, Wettbewerb ist gut, ja, ist zumindest die Theorie, weil ich darin einen vergleichsweise einen Vorteil sogar für mich sehen könnte. Ne? Das ist ein Umdrehen. Ne? Das heißt, man sieht, der Merkantilismus hat sich umgedreht, man sieht sozusagen einen komparativen Vorteil. Ne? Und das, was für diese Individuen gilt, ja, dass jeder bei einem bestimmten Handel einen Vorteil herausschlagen kann, ja, ja, für sich selber, ja, ja, gilt klarerweise auch für Nationen. Jeder spezialisiert sich in dem Feld, worin er am besten ist. Ja? Und daraus soll der Handel aufgebaut sein. Jetzt haben die, das war nicht ein bisschen idealistisch, ja, ja, weil sie nicht übersehen, weil sie nicht gesehen haben, die Brutalität und die Gier und die Wut der Menschen, die sagen, okay, ja, jeder spezialisiert sich in ein Feld, worin sie vergleichsweise besser sind. Ja. Wenn ich aber jetzt sehe, dass die Inder schon gute Spezialisten sind auf dem Feld der Textilindustrie, dann machen sie halt kaputt, ja, damit ich der Beste bin. Ja. Das heißt, diese Zerstörung, ja, um einen komparativen Vorteil zu haben, haben die nicht gesehen. Es gibt einen Österreicher, der das gesehen hat. Kennt der Namen? Ja, jemand? Der ist Schumpeter. Hm? Der berühmte Schumpeter ist heute ein wichtiger DG. Ja. Schumpeter, der hat das gesehen. Also, das ist ein hübscher Gedanke, idealistisch. Wir machen Wettbewerb, weil das hat versteckt für jeden Einzelnen einen vergleichsweise Vorteil und auch für Nationen. Ja. Dann haben die klarerweise Idealisten, wie sie waren, Smith und Ricardo, nicht gesehen, dass ich den Wettbewerb verzehren kann, beeinflussen kann. Das sieht man beim Sport. Ich nehme dann Drogen, ja, dann bin ich besser unterwegs als mit anderen. Ja, ja. Und wenn es geht, dann schaue ich bei Knochen, Ellbogen, beim Fußball, ich stelle meinen Foul, ja, ja, ich ziehe bei der Unterhose sozusagen, ich haue meins drüber. Ja. So kann ich sozusagen den vergleichsweise Vorteil im Wettbewerb steigern, ja, indem ich unfaire Spiele mache, ja, oder mich dope und so weiter und so weiter. Ja. Das haben die Leute, die werden wissen, nicht gesehen, die Gier und die Brutalität der Menschen, und dass sie sagen, okay, das sind die Spezialisten, na, dann mache ich sie kaputt und mache ich selber so Spezialisten. Ja. Schumpeter hat das gesehen, hat das Ganze, hat einen wunderbaren Namen gefunden, der klingt ganz grotesk. Ja. Er nennt die Wirtschaft, der Kapitalismus, die schöpferische Zerstörung. Das ist der nächste Schritt. Das heißt, es geht nicht um einen komparativen Vorteil. Nein, den Vorteil muss ich mir schaffen, indem ich den anderen kaputt mache. Das ist eine tolle Idee. Ganz konsequent. Und dass jemand den Mut hat, das auszusprechen, das ist immer noch toller. Der Schumpeter sozusagen, und das ist heute die Erklärung, wenn die Leute heute sehen, es gehen ganze Wirtschaftszweige kaputt, das sehen wir ständig. Ne? Firmen werden insolvent, alte Produktionsfirmen gehen kaputt. Ja, ja. Dann sagt er, ja, das ist die Eigendynamik des Kapitals, ja, das ist die schöpferische Zerstörung. Da wird was zerstört, aber es ist schöpferisch, es ist kreativ sozusagen. Ne? Das ist das Zentrum der heutigen Wirtschaftstheorie. Ja. Sie kommt aus dieser Theorie, wie? Subversion, genau. Er sagt sogar eben, Wirtschaft ist eine Subversion. Ja. Also das heißt, das ist das, was die Kunst so liebt, sozusagen, die schöpferische Zerstörung. Das haben wir alle gesagt, von Picasso bis heute, genau. Ich mache das Tafelbild kaputt, ja, ja, ja. Ich bin subversiv, sozusagen, als Schlagwort, ja, das macht die Wirtschaft schon lange. Ja, ja, ja. Und darum sage ich das, und das ist unser Thema, was wir halt jetzt gemeinsam arbeiten, diese unerwartete und unangenehme strukturelle Verwandtschaft, ja, zwischen dem Denken der Wirtschaft und dem Denken der Kunst. Ja, ja. Also wenn Sie sehen, wenn, man könnte so sein, das Glas verspitzt, wenn Fontana, ja, den Schlitz gemacht hat, das Tafelbild, ja, war das schöpferische Zerstörung, aber nur damit er einen Wettbewerbsvorteil hat. Ja, ja. Und er hat auch gehabt, er ist dadurch berühmt geworden. Ja, ja. Also das heißt, das Interessante ist, dass die Kunst in der Theorie, ja, und auch, ist strukturell wahnsinnig landwirtschaftlich denken. Das ist unangenehm. Und wir müssen versuchen, das zu durchdenken. Ja, darum müssen wir uns mit Wirtschaft beschäftigen, mit Finanztheorie und mit, immer wieder mit Kunsttheorie, damit man sieht, ja, wie können wir da herauskommen, sozusagen. Oder wir können es zumindest weiterführen, auf einer bewussten Ebene. Hm? Also, sehen Sie, und daraus entstanden, eben durch diese Spezialisieren, also das ist das Kern des komparativen Vorteils. Ja. Ist eine Nation besser in der industriellen Produktion, soll sie sich darauf spezialisieren, ne? Weil sie kann das. Ja. Und soll agrikulturelle Produkte importieren. Ne? Das heißt, wir machen die Spezialisierung auf Maschinen, ja, auf Bautechnik, Brücken, Eisenbahnen, Züge. Und jetzt haben wir keine agrikulturelle Produkte, die holen wir sich halt. Das heißt für genau das, ja. Da müssen wir halt weiter Agrarnationen bleiben. Verstehen Sie das? Ja? Im Augenblick, wenn ich entschließe, ja, ich bin Industrienation, ich spezialisiere mich, heißt das gleichzeitig, der andere muss Agrarnation bleiben. Der darf auf keinen Fall auch Industrienation werden, weil sonst ist das wiederum, nehmen wir den komparativen Vorteil weg. Ich brauche seine Agrarkulturgüter. Also hat die Weltwirtschaft und die Weltbank nichts anderes zu tun, das ist ganz eindeutig. Afrika muss unten bleiben. Ja? Da fährt die Eisenbahn drüber. Ja? Ja? Wenn die jetzt auch noch Industrienation werden, noch dazu Billiglöhne und bla bla bla, da sind wir ledig, da sind wir konkurrenzfähig. Wo sollen wir unser Essen herholen? Ne? Wenn nicht aus Afrika und aus Südamerika. Das heißt, diese Länder sind dazu verurteilt worden, ja, Agrarländer zu bleiben. Und dafür gibt es dann eine eigene Bank, ja, das ist die Weltbank, auf die kommen wir noch, die das genau einteilt, wenn ein Land sozusagen eben Subventionen bekommt und wenn nicht. Ja? Und sie bekommen teilweise Subventionen nur, ja, wenn sie eben bestimmte landwirtschaftliche Produkte fördern. Sonst gibt es keine Subventionen. Ne? Das heißt, auf das kommen wir noch genehmigen. Ne? Aber Sie sehen nur die Quellen für das, ne? Werden wir immer. Das heißt, es war eine nette Theorie. Ne? Der komparative Vorteil führt aber dazu, dass wir anderen den Nachteil aufzwingen. Ne? Der Markt, ja, und der Handel werden für den Ausgleich, das ist der Produkte, der Preise, der Löhne, der Adressen sorgen. Großbritannien spezialisierte sich auf die industrielle Produktion, deswegen der Geburtsort der berühmten industriellen Revolution, ja, importierte agrikulturelle Produkte, regulierte seine Landbevölkerung. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts, muss man sich das vorstellen, war die britische Bevölkerung 17% Landbevölkerung. Ne? Das heißt, zu Beginn der Industriellen Revolution. Ne? Am Ende des 19. Jahrhunderts, ja, 100 Jahre später, war die Landbevölkerung verschwunden. Die Bauern ruiniert durch die Substitution ihrer einheimischen Produkte durch importierte Güter, verloren das Land, ja, und sorgen die Städte mit den Fabriken Arbeit zu finden. Ja. Wie ich gesagt habe, der Mythos der Stadt als Jobmaschine begann, der eben Ursache der Verslammung ist. Eben das eine Buch, London Labour und London Poor, ist von 1851 von Henry Mayhew, M-A-Y-H-E-W, die urbane von Charles Dickens, Erzähler von Schmutz, die Industriestädte und von der Arbeiterklasse. Ja. Also, das war der erste Schritt, die Spezialisierung der Nation. Und dann wurde aber die Spezialisierung durch die Kolonialkriege dann globalisiert. Nachdem Großbritannien sich für die industrielle Revolution entschieden hatte, musste es nach Ländern suchen, die im Gegenteil sich entindustrialisierten und auf Agrikultur setzten. Da die anderen europäischen Länder, ja, ja, das gleiche machten wie die Griechen selber, musste man halt außerhalb Europa gehen und musste suchen, in den interessanten berühmten englischen dann Kolonialkriege von Indonesien bis Weißrussland dahin, muss man Länder finden, die das machen. Ja. Also, es mussten sein Länder der Dritten Welt unter der Herrschaft Großbritanniens wie Indien. Ja. Ja. Also, Indien wurde dann sukzessive, deindustrialisiert. Ja. Und das war dann so toll, dass die Engländer haben dann gesagt, okay, die haben auch dann, wie Sie wissen, ja, Südafrika lange Zeit sozusagen kolonisiert, ja. Und da haben sie Fotos gemacht, ja, weil ja eben, das ist ganz gemein gewesen, weil Indien eigentlich schon sehr hoch in der spezialisiert war. Ja. Jetzt haben sie zwei Dinge gemacht. Sie haben einerseits diejenigen, also sie haben sie kaputt gemacht, ja, oder sie haben einen Teil davon genommen und haben sie geholt aus Südafrika. Ja. Und wenn Sie vielleicht den Film Gandhi gesehen haben, das war, ich habe das ja selbst vergessen gehabt, hat jemand den Film Gandhi gesehen? Ja? Ja? Und was war da am Anfang das Erstaunliche? Für mich selber? Wo hat der Film angefangen, in welchem Land?
In Südafrika.
In Südafrika. Ja? Ja? Weil ich habe auch immer gedacht, ja, der Gandhi ist ein Erzinder, der ist dort aufgewachsen, ja, ja. Sondern sein Gandhi, sein Vater war schon Rechtsanwalt. Ja? Ja? Und das war einer der an sich hochspezialisierten Inder. Ja. Also Indien war vor der britischen Kolonisierung ein hochspezialisiertes Land auf dem Weg zur Industrienation. Ja, ja. Aber die Engländer sagen, das geht ja nicht, wir wollen die Industrienation werden, jetzt müssen wir die kaputt machen. Ja. Und diejenigen, die wir nicht kaputt machen können und wollen, ja, die nehmen wir, ja, und schicken sie nach Südafrika. Ja, ja. Und dort sozusagen sollen sie uns helfen gegen diese letztklassigen Schwarzen, das war klar, die kennen ja gar nichts. Ja, ja. Ja, mit denen kann man auch nicht mehr Eisenbahn bauen. Ja, ja, ja. Also müssen wir geschweige Buchhalter machen, geschweige Handel machen. Das haben sie die spezialisierten Inder geholt. Ja, ja. Auch aus rassistischen Umwelt gesagt, die Inder, die sind ja nicht ganz so schwarze, ja, ja, wie die Afrikaner. Ja. Also kann man, das war wieder der Gedanke, ein Bollwerk machen. Da sind wir Weißen, ja. Das sind die eigentlich schon zivilisierten Inder. Und die sollen uns jetzt helfen, um die Schwarzen ganz an Land zu drücken. Ja. Und dadurch war auch zwischen den Indern, ja, und den Einheimischen ein wahnsinniger Hass. Ja, weil die gesagt haben, ihr Inder seid auch Farbige, aber hältst du den Weißen. Ja, ja. Und die wieder haben gesagt, wir sind auch wirklich die Besseren, ihr könnt nichts. Also ist der Rassenkonflikt, der bis heute dann so gewesen ist, ist dadurch schon geschürt worden. Sozusagen. Die gewissermaßen ganz schlau, die Engländer eine andere farbige Schicht eingezogen haben, als Bollwerk, ja, gegen die Schwarzen. Ja. Aber der Hauptteil war der Nebeneffekt, ja, also die Rassismusfrage. Der Haupteffekt war der, sie mussten, um die Afrikaner nicht hochzuzüchten, mussten sie unterhalten und haben dann die indischen Spezialisten importiert. Wir machen das auch heute so in Brüssel, ne, dass die Leute schreien, wir brauchen eine Green Card für die indischen Programmierer. Ne. Also ganz Deutschland hat gesagt, wir brauchen Programmierer, müssen wir das Schwachstelle vorstellen, die haben nicht ein angewiesenes Industrieland, ja, ja, hat nicht einmal genug Programmierer erzeugt, ja, von Österreich einmal zu reden. Ja, ja. Und dann müssen sie sagen, ja, wir holen sich aus der dritten Welt, aus dem Agrarland, holen wir sich die hochspezialisierten Computerleute. Ja. Sie sehen, wie das lange, also solche Probleme, ja, ich spezialisiere mich, ja, und den lasse ich nicht spezialisieren, wie das sozusagen über Jahrhunderte schon vor sich hingeht. Ja? Also diese strukturelle Veränderung. Ne? Also die Inder waren eigentlich spezialisiert, ja? Aber man hat das bewusst zerstört, ja? Diese Kenntnisse. Man hat sie wirklich absichtlich brutal verdummt, indem man ihnen keine Schulausbildung gegeben hat, indem man sie versklavt hatte und die einigen, die man noch verwenden konnte, man nach Afrika geschickt, ja? Um ihnen dort zu helfen. Ja? Also, das heißt, dass Indien musste deindustrialisiert werden, das war eine strukturelle Notwendigkeit. Das war ein echter Krieg rund um den gebombten zurück in der Agrarnation. Der Ruin der industriellen Basis von Indien war der notwendige Preis für den industriellen Aufstieg Englands im Zeitalter des Kolonismus. Zum Beispiel zu Beginn des 19. Jahrhunderts, so ähnlich wie ich vorhin gesagt habe, wie das mit der Landbevölkerung war in Indien, in England, zu Beginn des 19. Jahrhunderts exportierte Indien Textilien, seine Baumwollindustrie war hochentwickelt. Ja. Müssen wir uns vorstellen. Und am Ende des 19. Jahrhunderts wurden 3/4 der Textilien aus England importiert. Muss man sich mal das vorstellen. Ja. Am Anfang waren sie ein hochinteressantes Land, konnten Textilwaren exportieren. Ja, ja. Und am Ende von einer britischen Herrschaft, ja, ja, wurden 3/4 aus England importiert. Das ist wirklich das. Das heißt, man kommt zu einem Erfolg, was spezialisiert ist, was kann, nimmt das dann weg, transportiert das, ja, nach England, dort mache ich es dann besser, ist klar, ich habe die Maschinen, die ganze Zeit auch, ja, und dann tue ich es denen wieder zurück importieren. Ne? Muss man das Wahnsinn vorstellen. Ne? Das ist Kolonialismus. Ne? Man zerstört ein Land, ja, und sagt so, ich brauche es was zum Anziehen, ihr könnt es bei uns kaufen, sozusagen. Ne? Aber die hätten es selber machen können. Ne? Aber man hat sie zerstört, damit sie von uns als Konsumenten abhängig werden. Ne? Und das ist der Trick. Ja? Das ist das Modell, was für immer gilt. Das ist der Trick von Kolonialismus. Wieso dann auch Leute so kämpfen? Ne? Wieso dann die Franzosen auch in den 50er Jahren Algerien nicht hergewollt? Ne? Ja, das war ihr Bauernhinterland, die Algerier. Ne? Dort haben sie, ja, ja? Also kennen die algerischen Kriege, da war ja grauenhaft. Ja? Da waren ja die Politiker in Paris ermordet worden von der französischen Staatspolizei. Ne? Die sind in die Seine geschmissen worden, ja? Die sind umgebracht worden, sind in Säuretanks aufgelöst worden, verschwunden worden. Ja? Da hat die französische Staatspolizei, die ja sowieso bis heute noch gnadenlos ist, ja, ja, hat algerische Politiker einfach geführt, ja, umgebracht. Ja, so, also so echte Kämpfe bis in die 50er hinein. Ja. Also wie kann ich diese Kolonialländer entspezialisiert, deindustrialisiert behalten? Ja. Da England Weizen und andere Nahrungsmittel aus den USA bezog, das war der Preis, den sie bezahlt haben durch die Industrialisierung, ja, spezialisierte sich Indien auf Produkte, die seine Nahrungsversorgung nicht mehr garantierten. Ja. Das heißt, die Inder hatten dann auch keine Nahrungsversorgung mehr. Ne? Deswegen sind die bis heute noch als Klient von uns abhängig komplett, ne? Was ich einmal zitiert habe. Ne? Wir haben sie gezwungen, ihre Nahrungsproduktion aufzugeben, ja? Ja? Weil wir alles selber brauchen. Ja? Es konnte sie selbst nicht mehr lernen. Ja? Es konnte auch nicht mehr genügend Nahrung importieren, ja? Wenn die Handelsbilanz nicht stimmte. Ja? Ja? Das heißt, ja, der Handler hat dann gesagt, ihr könnt es gar nicht importieren, das was ihr braucht, ja? Ja? Weil das, die Bilanz nicht stimmte. Das heißt, Hungerepidemien waren die vorprogrammierte und regelmäßige Folge der Deindustrialisierung Indiens. Ja. Das heißt, das, was wir wieder gelesen haben, also in meiner Zeit, ja, diese Hungerepidemie, heute liest man Hungerepidemien, das ist dann irgendwo anders, ja, ja. Aber die berühmten Hungerepidemien, die ich immer wieder in der Zeitung gelesen habe, in den 50er, 60er Jahren, das war das Ergebnis, ja, ja, dieser Subventionspolitik, ja, dieser Kolonialpolitik, dass man gesagt hat, ihr dürft nicht einmal das anbauen, was ihr braucht, sozusagen. Und das, was ihr angebracht, das brauchen wir selber. Ja. Es ist faktisch der Hungerepidemie, das ist dann alle, auch jetzt in Afrika, wenn Sie es lesen, das ist nicht zufällig, dass es alle Jahre wiederkommt. Das ist Absicht, ja. Das ist der Preis, ja, den diese Völker zahlen müssen, damit wir funktionieren. Ja. Oder Beispiel Indiens, also kann man das genau sehen, ja, ja. Der freie Handel war nur der Vorwand, die eigene Industrialisierung auf Kosten anderer Nationen voranzutreiben. Ja? Also ein Reichtum der einen Nation auf Kosten der Armut einer anderen Nation. Ja? Das hat der Smith in seinem berühmten Werk Wealth of Nations nicht vorausgesehen. Er hat zwar die Grundlagen gegeben, ja, in seiner kumulativen Vorteil. Ja? Eben der Vorteil, der entsteht durch den Vergleich. Und das heißt so vielem, ich muss schauen, dass der andere eben keinen Vorteil hat, sozusagen, ne? Indem ich ihm hört. Ja? Also so wurde dann Großbritannien im 19. Jahrhundert zur führenden Industrienation. Ja, ja. Heute ist die führende Industrienation USA, ja, im 20. Jahrhundert. Ja. Im 21. Jahrhundert werden es beide nicht mehr sein, das ist ganz klar. Ja. Also Amerika ist faktisch, werden sie in den nächsten paar Jahren erleben, ja, ist an der Kippe, ja, das wird sich nicht mehr lange halten. Ja. Also das heißt, es ist ganz klar, wer jetzt die führende Industrienation werden möchte, ja, das sind die Chinesen. Ja, ja. Und nun machen die Chinesen das Gleiche. Sie versuchen eben in Afrika Einfluss zu gewinnen, ja, ja, indem sie auch, weil sie dort die Energie, die Rohstoffe, das brauchen sie eben genauso wie vorher Amerika und wie vorher England, ja, aus dem 19. Jahrhundert, möchte jetzt die Chinesen versuchen, ja, diese dritte Weltländer unter die eigene Nutzung zu bringen, als Agrarnationen, damit sie weiterhin von denen Energie und Rohstoffe herbekommen.
Sie liefern
eben
Waffen.
Ne? Wie? Waffen, ja, genau, so lief.
Warum weil sie jetzt Aufstände gab gegen diese Waffen?
Ja, gegen einseitige Schiffe.
Ja, eben. Ja. Ich weiß nicht, für welche Leute
das
haben sie
ja schon in den USA. Und eben, wie gesagt, diese Hungerepidemien, die Sie immer wieder lesen und die es auch jetzt wieder in der Zeitung sind, Hungeraufstände da in der Karibik und solche Dinge, und es wird noch mehr werden, sind das Ergebnis, ja, dieser Politik, die ich in Grundzügen mal in der Vorwürfe habe. Wie gesagt, der berühmteste Beispiel für diese Politik ist der Opiumkrieg. Ja. In Indien konnten die Mohnfarmen am besten kultiviert werden. Das ist genau das. Ja, ja. Comparative Advantage, ne? Komparativer Vorteil. Ich muss nachdenken, ja, wo kann ich als Spezialist etwas am besten entwickeln? Weil gesehen, in Indien war das möglich. Ja. Aber der beste Markt war nicht die Inder, sondern der beste Markt war der Nachbar China. China wusste aber um den schädigenden Effekt von Opium auf seine Bevölkerung und verbot den freien Handel mit Opium. Ja. Großbritannien erklärte der China den Krieg, ja, den berüchtigten Opiumkrieg, und zwang China 1842, ja, muss man das vorstellen, England hat China gezwungen, 1842 Opium zu importieren. Und heute tun sie so scheinheilig alle, das werden sie getrunken. Ne? Das ist so eine lächerliche Sache, dabei haben sie in einem berühmten Krieg, ja, den berühmten Opiumkrieg, ja, erzwungen, ja, dass die dieses Rauschgift importieren. Muss man sich das vorstellen, ja, diese Scheinlichkeit. Ja, ja. Heute tun sie so, Kolumbien, ja, und Kuba, das sind diese Schurken, ja, diese Drogenkartelle, ja, die alle ausrodiert werden, auswärts. Sie haben es selber 100 Jahre lang gemacht, die ganzen Leute. Ja, ja. Es ist schon pervers, dass man sagt, das sind sozusagen die Mendelin-Kartelle in Kolumbien und so weiter, das sind die Gangster. Ja. Das war offizielle Staatsphilosophie in London vor 100 Jahren. Ja. Also kann man sagen, waren auch Gangster. Ja. Ja. Eben, aber heute glauben die Leute eben, das sei eine chinesische Erfindung. Ja? Ja? Das heißt, das erzwungene Elend eines Volkes wird diesen noch als eigene Erfindung aufgebürdet. Das ist das Perverse. Ne? Ja? Das sagt sozusagen, was die als Niederlage gefunden haben, als Elend, der wird noch getan, das ist ihr Trumpf. Ja? Ja? Es bedurfte eines Jahrhunderts und der kommunistischen Revolution, um eben, dass die Chinesen sich von dieser Kolonisierung befreien konnten. Heute führen die USA einen Drogenkrieg, wie sie das nennen, gegen Kolumbien und andere südamerikanische Staaten, ja, und das ist jetzt das Gleiche, ja, deren Deindustrialisierung und Enteignung durch ausländische Investoren sie erzwungen haben. Ne. Das heißt, sie haben Kolumbien, ja, und andere südamerikanische Staaten haben die Amerikaner ja sozusagen in die Knie gezwungen durch berühmte ausländische Investoren. Ja. Jetzt beginnt ja, dass der Chavez und andere das Ganze wieder nationalisieren, weil das ist schon komisch, klarerweise auf das Spiel. Eure Rohstoffe, ja, euer Erdöl und euer Gas, das gehört eigentlich uns Amerikaner. Ne? Ja. Das heißt, dort sitzen überall amerikanische Firmen. Ja. Das war auch früher der Fall, wie Sie wissen, in England, wie sie noch Ägypten besetzt hatten. Ja, ja, ja. Und der Suezkanal war ja dann Eigentum von England. Da haben irgendwann die Ägypter gesagt, Indien kann was nicht stimmen, das ist unser Land. Ja. Und wieso soll das den Engländern gehören? Ja. Und da war der berühmte Suezkrise, weil die Engländer 1957 gesagt haben, die Ägypter gesagt haben, das wird jetzt unser eigenes Eigentum. Ne? Und diese Art von Nationalisierung, ja, ja, gegen die Besitz seit der Kolonialkriege, das geht heute noch weiter. Ne? Sie wird schon in 50 Jahre. Ne? Das heißt, dann jetzt fangen an die Kolumbianischen, also Kolumbien und andere Völker fangen an zu sagen, okay, die Rohstoffe sollen nicht in den Händen sein, die Ausbeutung unseres Landes, in den Händen sein von ausländischen Firmen, in der Hauptsache amerikanischen Firmen, sondern wir tun das nationalisieren, ja, ja, ja. Und wir behalten das selber. Ne? Und Sie wissen ja selber, zu welchem Aufstand das geführt hat, ja? Wie der Chavez und diese Leute in den Medien hingestellt werden, als halbe Verbrecher, als Clowns, als Idioten. Ja? Ja? Nur wenn sie etwas tun, was ganz normal ist, dass sie sagen, das ist unser Land, das sind unsere Rohstoffe. Wenn das Buch heißt The Wealth of Nations, ja, von Adam Smith, dann wollen wir den Reichtum der Nation für uns ausbehalten. Das ist ganz eindeutig. Ja? Ja? Es ist ja eure eigene Theorie. Und nach einer komplexen Vorteil müssen wir schauen, wo ist der Vorteil auch für uns, nicht nur für euch sozusagen. Ne? Also, das heißt, das Ergebnis ist, diese Länder sind absichtlich deindustrialisiert worden und dann auch enteignet. Und du bist dann so scheinheilig, wenn sie sagen, wir führen uns einen Drogenkrieg in diese Leute. Ne? Weil die Drogen sozusagen sind das Ergebnis ihrer eigenen Politik, indem sie diese Länder deindustrialisieren und dann halt bestimmte Bevölkerungsgruppen nur mehr leben können, eben von der Coca und solchen Dingen. Ne? Der Chavez hat dann gesagt, ich erlaube sogar die Anpflanzung, ja, von Coca und solchen Dingen. Ja, ja. Um eben diese erzwungene Deindustrialisierung aufzuhalten. Ja. Das Gleiche.
Aber die machen aus Coca nicht unbedingt jetzt Coca, genau. Sondern die fahren die weiter seit
ganz genau. Genau. Ja. Also, und das, was man heute nennt Ölkriege, ja, im Namen der Freiheit, ja, das ist klar, ja, gegen die arabischen Golfstaaten, das ist das Gleiche wie seinerzeit die berühmten Opiumkriege. Ja. Also die führenden Industrienationen des 20. Jahrhunderts, ja, die USA führt seit 1945 eben wahnsinnig viele Kriege gegen die Staaten des Ostens und des Südens, destabilisiert so viele Regionen von Iran bis Afghanistan, von Vietnam bis Venezuela, um diese Nationen in ihrem ökonomischen Einflussbereich zu behalten, einerseits als Zulieferer ihrer Ressourcen, andererseits als Abnehmer ihrer Produkte. Ja? Ihr liefert das, was wir brauchen, und ihr müsst das nehmen, was wir euch verkaufen wollen. Ne? Dazu gibt es einen sehr guten Witz. Ja? Was ist der Unterschied, dass man das sieht zwischen einem Deutschen und einem Amerikaner? Also in dem Fall glaubt man, die Deutschen sind Idealisten. Der deutsche und Amerikaner Forscher fahren nach Afrika, sehen dort hunderte, tausende Neger bloßfüßig. Ja, und da schreibt dann der Deutsche eine Postkarte nach Hause, stellt er vor, was für ein entsetzliches Elend, alle Leute sind ja bloßfüßig. Ja, ja. Und der Amerikaner schreibt, du, sofort kommen, hier kann man hunderte Fabriken machen, Schuhfabriken für die bloßfüßigen Neger. Ja? Also das ist an den Amerikanern sehr sofort über eine Geschäftschance, wo sie ihre Produkte machen können. Hm? Also, diese dritte Welt sozusagen, ja, müssen gesichert werden als entindustrialisierte Zone. Das ist das Schlagwort, dass man das versteht, was dort passiert. Ja? Und dadurch wird jedes Mal, wenn eines dieser Länder versucht, ja, sich zu industrialisieren, ja, gibt es einen Ärger. Ne? Wie beispielsweise ich bin mit dem Lohner in Brasilien nicht glücklich, weil er seine Reformen nicht radikal genug macht. Ja, ja. Aber wie der Lohner angefangen hat, zu sagen, na gut, wenn ich gewählt werde, dann möchte ich schon schauen, auch, dass Brasilien mehr industrialisiert wird, ja, ja, dass wir unsere eigenen Banken sozusagen vorantreiben, ja, dass wir ausländische Investoren sozusagen nicht mehr so großzügig behandeln, war ein Aufschrei, ja, in der ganzen Welt. Das heißt, es ist so weit gegangen, man muss sich vorstellen, dass sogar, ich war damals zufällig in Brasilien, ja, dass sogar die deutsche Regierung, ja, 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 muss man das vorstellen, ein sogenannter Sozialdemokrat, ja, von der Wiener Schröder, die haben annonciert in den Zeitungen, ja, wenn Lula gewinnt, ja, 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 nur aus Angst davor, ja, dass der diese Entindustrialisierung sozusagen stoppen möchte, haben die Deutschen sogar annonciert, wenn Lula gewinnt, ist die Gefahr groß, dass deutsche Firmen wie VW und so weiter, ja, sich zurückziehen werden. Ja. Das heißt, der Herr Fischer und Co., nur damit Sie das merken, weil Sie den Namen kennen, Joschka Fischer, das waren keine Außenpolitiker, die haben keine Ahnung von Außenpolitik. Ja, ja. Für Schröder gerade zu reden, ja. Die wissen, die haben, was wir heute versuchen, das kennen die gar nicht, solche Sachen. Sie werden keine Rede finden, ja, von Joschka Fischer, ein angeblicher Grüner, ein angeblicher Sozialdemokrat, ja, die sich mit solchen Fragen beschäftigt haben. Ne, ja. Sondern diese Leute haben aktiv, ja, von Herrn Steinmeier gar nicht zu reden, der jetzige Außenminister. Ja, ja. Das ist ja ein Rechtsaußen-Hardliner, wie man sieht, also der Herr Strasser harmlos dagegen gewesen, ne, den wir hier in Österreich hatten. Diese Leute sozusagen sind ganz auf der Seite der Wirtschaft, ja, und haben, muss man sich vorstellen, was geht das Deutschland an? Sich an die brasilianische Bevölkerung zu interessieren und sagen, wählt Lula nicht. Ja? Wo kommen wir da hin? Ja? Ja? Also es wäre doch unvorstellbar, wenn wir hier sitzen in Österreich und dann sagt dann sozusagen Berlusconi, ja, wenn ihr halt in der Partei wählt, sozusagen, dann werden wir euch keine Pasta mehr verkaufen. Ja? Ja? Ja?
Ja, wir hatten ja auch schon Wirtschaftssanktionen aufgrund von der Partei,
wie die jetzt haben. Richtig. So ist es nicht. Genau, so seht ihr. Ja, ja. Aber eine unverschämte, unglaubliche Frechheit. Ne? Ja, ja. Ja, und noch dazu war das, da haben wir noch dem Deutschen gesagt, sie sind Sozialdemokraten, ne? Ja, und sie müssten ja ein Sozialprogramm wie von Lula ja unterstützen. Nein, als Knechte der deutschen Wirtschaft haben sie die brasilianischen Wähler davor gewarnt, Lula zu. Und das war auch das Problem nachher dann. Also er musste dann auch einen Finanzminister dann nehmen, ja, der ein sicher fähiger Mann ist, der dann auch vieles der Reformprogramme gar nicht durchsetzen durfte, ja, um eben die ausländischen Investoren und Banken nicht zu verschrecken. Soweit sozusagen geht der Einfluss. Ne? Also wie gesagt, das Programm, das merkt man sich, ist immer das Gleiche. Ja, ja. Wenn ein unterentwickeltes Land industrialisiert wird, ja, ja, dann nur, wenn die Industrialisierung durch transnationale Firmen geschieht. Also wenn ich sozusagen, also im Prinzip müssen die alle deindustrialisiert, entindustrialisiert bleiben. Aber wenn ich schon industrialisiere, dann nur mit dem Kapital, ja, ja, von einer transnationalen Firma. Ja. Das ist das Wichtige. Ne. Das heißt nicht, dass diese Länder jetzt total unterbleiben. Wir bringen denen schon, okay, chemische Industrie und so weiter hin. Ja. Aber diese chemische Industrie darf keine nationale sein. Sie muss eine transnationale sein, ja, ja. Eben eine internationale. Ja. Wenn nicht überhaupt in den Händen der USA bleibt, und das macht jetzt die USA so nervös, ja, und andere Länder, dass sie jetzt plötzlich mit viel Geld die russischen Oligarchen auch in diese Länder eindringen, sozusagen. Ja. Also die Chinesen und die Russen, die fangen das plötzlich an, ja, auch transnationale Firmen zu bilden, ja, ja, die in diesen Ländern in ihre Industrie industrialisierte Aspekte bringen. Die gefürchtetsten, ja, das ist schon ein bisschen hinter uns, die gefürchtetsten neuen Länder der Industrialisierung haben wir genannt, das sind die Tigerstaaten. Sie haben vielleicht das schon mal gehört, den Namen. Ja. Das sind diese Tigerstaaten, weil das ist schon schön zu sehen, das haben plötzlich dann die Westleute und die Amerikaner, die sind ja wie Tiger am Sprung, die tun uns alles wegfressen. Ne. Das Bild heißt Tigerstaaten, mächtige Tiger am Sprung, die hauen jetzt sich auf unsere Juwelen, ja, auf unser Gold drauf und nehmen uns alles weg. Ne. Deswegen kommt der Name, das sind die vier Tigerstaaten. Ja. Und das ist Hongkong, Singapur, Südkorea und Taiwan. Ne. Also Südkorea, nicht Nordkorea, was kommunistisch ist, Taiwan, ja, Singapur und Hongkong. Ja. Sozusagen, diese Länder, ja, haben, ja, jetzt vergleichbar, ja, im Wachstum mit anderen Ländern, jetzt nehme ich ein Land heraus, ja, ja, das Wachstum von Frankreich, ja, war 5%. Ja. Südkorea 10%, Taiwan 9%, ja, Singapur 9%, Hongkong 7%. Ja, ja. Kapital Input. Ja. In Frankreich, ja, ja, 2 Milliarden, ja. Hongkong 3, Singapur 5, 6 und Südkorea 5. Das heißt, Wachstum an Arbeitskräften, Frankreich 0,2%, Südkorea 4,5% und so weiter und so weiter. Das heißt, die ganzen Zahlen sprechen dafür, dass ein Land wie Frankreich ja, stagniert, das heißt in der Arbeitskraft, ja, Kapital und im Wachstum stagnierende und andere Länder, sozusagen, die sich eben befreit haben, ja, das sind alles zum Teil Länder, wissen Sie, Singapur ja, war ja, solange die Engländer dort waren, die Hölle. Ne? Das war so ein Land, das war verseucht, ja, da waren Malaria-Krankheiten und so weiter. Ja, ja. Eine einzige, ich glaube, so eine Halbinsel, ja, vollkommen verseucht. Ja. Und seitdem ist sozusagen sich selbst regiert, da kann man da streiten, wie weit das Demokratie ist und nicht sozusagen. Ne? Aber selbst wenn sie sich selbst regieren, ja, ist das sozusagen ein Tigerstaat, ja, zu einer der mächtigsten, wachstumsreichsten Staaten der Welt geworden. Ja. Und das Gleiche gilt ja für die anderen kolonisierten Länder. Ne? Also das heißt, diese Tigerstaaten haben gesagt, wir möchten industrialisiert werden. Das ist in Singapur, das ist wie gesagt diese Halbinsel, ja, die sind im Bereich von Biotechnologie, Gentechnologie, ja, und modernen, also alles was Life Sciences betrifft, ja, sind die, gibt es keinen europäischen Staat, mit dem man sich vergleichen kann. Ne? Das heißt, die haben sie einfach industrialisiert. Ja. Sie werden dann auch die klassischen Probleme haben. Die andere, woher bekommen sie dann ihre Energie und ihre Ressourcen und ihre agrikulturellen Produkte, die müssen sie alle importieren. Aber sie sind mittlerweile noch reich genug, ja, dass sie sich diesen Import leisten können. Ja. Also das sind diese vier Staaten eben, die sind zum ersten Mal, bevor dann jetzt die Großstaaten beginnen, das sind alles Kleinstaaten, ja, Hongkong, Singapur, da waren Südkorea nicht mehr, ja. Das sind Südkorea, glaube ich, 20 Millionen Einwohner oder sowas. Ja. Das sind Staaten, die sich eben mit großem Erfolg eben industrialisiert haben. Ja. Und jetzt kommt etwas Neues, ja. das ist jetzt die neue Wende, ja. Das ist ja hübsch zu sehen. Ja. Das besprechen wir dann nächstes Mal. Das heißt, wir Staaten des Nordens, ja, ja, die so sehr die Effekte der Globalisierung, des Welthandels und des Freihandels einerseits, ja, gefördert haben, aber andererseits gefürchtet haben, ich habe das zitiert, also in Wirklichkeit davor Angst hat, ja, dass nun plötzlich sich das umdreht, ja, ja, und dass wir deindustrialisiert werden. Ne? Das ist das Schöne. Ne? Was wir denen aufgebrummt haben, ja, 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 jetzt sind wir gerade an der Kippe, ja, gerade durch diese Billiglöhne, dass die Industrie sagt, Nokia fängt an, wir gehen lieber dorthin in die Billiglohnländer und machen dort Industrie auf und so weiter, ja, ja. Und Sie wissen ja selbst, dass der Großteil der Kleidung, wo auch unser Name draufsteht, von Prada bis weiß Gott was, ja, dass sie ja schon in China und woanders, ja, oder in Indien, ja, produziert werden, also dass nur mehr ein kleiner Teil davon, damit man noch draufstehen kann, Prada, also das meiste wird dort gemacht und da kommt es dann her und bestimmte Verzierungen, bestimmte Kleinigkeiten, bestimmte Knöpfe werden noch hier gemacht, damit wir sagen, das ist ein echtes Prada Produkt, ja. Das führt teilweise dazu, dass die jetzt eben industrialisiert werden, ja, und wir langsam deindustrialisiert werden. Ja, ja. Und diese Deindustrialisierung wird auch klarerweise noch unterstützt von unserer eigenen Regierung, indem sie eben in dem Zusammenhang, wie wir das sehen, indem sie ja die Bildung erschwert. Ne? Das heißt, ein Signal dafür, dass eben die Studiengebühren sozusagen eingeführt worden sind, ja, ja, und dass das nicht abgeschafft wurden, sagt deutlich, man erschwert den Zugang zum Wissen, man erschwert sozusagen, ja, ja, man macht das uns Neger, bloß Physiker, das ist die Idee dahinter. Ne? Ja, ja. Das heißt, man erschwert den Zugang zu Wissen, man möchte nicht, dass wir kompetente Leute ausbilden, die konkurrenzfähig sind, weil wir so viel wissen, weil wir so viele Sprachen können, weil wir sich technisch gut auskennen. Ne? Ja. Im Gegenteil, man merkt hier schon, mit uns Schützen der Staat, der sagt, wir möchten eigentlich Erfolg von Bauern und Deppen bleiben. Ja? Ja. Und das heißt, und das sieht auch das Ergebnis durch die PISA-Studie und all diese Dinge, ja, dass der Bildungsstand ja, 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 sehr sinkt, ja, ja, dass die meisten Leute eben, ja, und das wird auch noch unterstützt vom Fernsehen, wenn jemand dann sagen kann, wie der Herr in Niederösterreich, der Herr Bröll, ich habe mein Leben nur zwei Bücher gelesen, dass die Leute begeistert sind, ja, ja, ja. Weil wenn jemand sagt im Fernsehen, ich habe Shakespeare noch nie gehört, wird er gleich Start des Monats, ja, 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 ja. Also wenn das so weitergeht, ja, ja, dass in Bildung vom Staat wie von Unterhaltung und umgetragen wird, das heißt Kompetenz, ist es ein Beitrag zur Deindustrialisierung. Ja, ja, ja. Und da kann man, und ich sage nur, wenn man die Kinder versteht, dann kann man nur eines sagen, es ist nicht richtig, was die Leute machen, ne? Sondern im Gegenteil, es müsste im Studiengebühren abgeschafft werden, es müsste alles getan werden, damit wir konkurrenzfähig bleiben, damit wir Kompetenz sich aneignen sozusagen. Und Bildung ist ja nur ein anderer Name für Kompetenz, für Wissen, Können und so weiter. Ne? Gut. Aber ich sage, wir sind an der Kippe, langsam, dass wir selbst deindustrialisiert werden, ne? Und die anderen machen das Gegenteil. Ne? Bis zum nächsten Mal. Danke.